Ja, Nick, ich muss einen Mietvertrag unterschreiben. Kannst du zu mir in die Wohnung kommen und mir helfen?
Nein.
Warte, ich muss noch tiefer. Wie tief ist er gegangen? Eine Oktave tiefer
Du
ist
musst
hier
auch
Ding.
das R
Aber
noch mehr rollen.
das will ich nicht machen, aus bestimmten Gründen hier. Deswegen, ich mache den Deutschen. Warte, ich muss noch. Warte. Christoph, willst du mit mir eine Schifffahrt unternehmen?
Also bei so einem prominenten Schnauzer kann man ja nicht Nein sagen.
Das stimmt. Da macht man gerne mit. Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast heute mit Yannick Neuting.
Hallo.
Christoph Dobitsch.
Hallo.
Und wir sprechen über Robert Eggers Nosferatu. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, also meine Stimme hat euch nicht so bezirzen können wie Lily Rose Depp in diesem Film, die ist Stimme von Skarsgård, aber ich arbeite dran, ich arbeite dran. Schön, dass ihr da seid, dass wir jetzt mal über Nosferatu reden. Bevor wir das alles machen, also Eggers, Nosferatu, Vampire, bla 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 bla, will ich erstmal einmal kurz sagen, schön, dass die Film des Jahres-Folge wieder so viel gehört wurde. Das ist immer ein großer Spaß, die aufzunehmen, jedes Mal wieder neu verrückt. Und das ganze Feedback, dass es mittlerweile schon Leute gibt, die mit ihren Freunden wetten darauf, welcher Film da gewinnt oder so, jetzt schon überlegen, Geld zu setzen das nächste Mal oder so, finde ich alles gut. Ich überlege so ein bisschen im Hinterkopf, was für Eventfolgen könnte man eigentlich noch machen im Jahr, weil wir haben immer am Anfang halt diese Folge, aber es war ein großer Spaß. Seid ihr gut reingekommen in dieses neue Jahr und das neue Filmjahr, Yannick?
Trotz Krankheit anfangs bin ich gut reingekommen. Das Filmjahr läuft, das deutsche Filmjahr wurde diese Woche auch eröffnet mit Kundschafter des Friedens 2. Insofern bin ich voll und ganz
Yannick,
im
warum?
Thema.
Du schreibst schon ja auch über diese Filme oder ist es wirklich nur noch perverses Interesse?
Was heißt denn hier perverses Interesse? Also ich werde bestimmt auch über den schreiben und ja, es ist auch die große Schaulust. Ich bin da sehr interessiert dran, das zu erleben, was da passiert.
Wie bist du reingekommen? Willkommen, Christoph.
Ja, sehr angenehm. Ich habe jetzt im Januar super viele Filme nachgeholt, die ich im letzten Jahr ein bisschen verpasst habe. Und die ganzen Oscar-Anwärter kommen jetzt auch nochmal hier in die Kinos. Dass wir jetzt über Nosferatu reden, ist auf jeden Fall irgendwie surreal. Ich habe das Gefühl, seit wir die Folge klar gemacht haben, ist schon irgendwie eine halbe Ewigkeit vergangen. Also da ist so viel in der Welt und im Leben und im Kino passiert, dass ich es spannend fand, nochmal jetzt mit denen zu connecten.
Ja, das liegt daran, weil du mich gefragt hattest, als die Presseverführung mit dem losging. Und das war im Oktober oder
genau,
irgendwie so?
Ende Oktober, Anfang November, genau, ja.
Ich knick mir das dann eh, also ich gehe eh eigentlich nicht in Presseverführungen aus unterschiedlichen Gründen, aber ich denke dann eh, das habe ich ja dann eh vergessen. Ich habe jetzt schon Sachen vergessen, ich habe ihn gestern gesehen, also deswegen so ist es für mich. Ich war jetzt schon, habe ich ein paar Sachen, wo ich denke, Moment, war das eigentlich so in dem Film oder nicht? Aber das stimmt, wenn man ihn dann natürlich da gesehen hat und jetzt nicht nochmal geschaut hat, dann ist das lange her.
Also dankbarerweise konnte ich noch ein zweites Mal reingehen. Bekannter ist letztens krank geworden und hat mir eine Karte geschenkt. Und ich fand es total großartig, den noch mal in vollen Kino zu sehen. Und es war halt richtig voll. Also ich bin weiterhin überrascht, wie erfolgreich der gerade ist. Dass der so erfolgreich ist, dass er jetzt in diesem Monat, wo er läuft, meiner Meinung nach schon seinen ersten Backlash bekommt, weil Leute den für überhyped und überbewertet finden. Aber den Film irgendwie mit 300 Leuten im Kino zu sehen, bunt gemischtes Publikum, Pärchen auf dem Date, kleine Gruppen Gothic-Leute, sehr, sehr viel weibliches Publikum, alte Damen, die sich beschwert haben, dass er nicht romantisch genug ist. Also es war eine echt spannende Stimmung und ich bin dankbar, dass ich das so ein bisschen auffrischen konnte.
Na, haben die das Ende wohl gar nicht gesehen. Ja, also es ist das Event, deswegen würde ich schon mal auch die Frage vom Ende, also muss man den gesehen haben, weiß ich nicht, aber geht da jetzt rein, weil irgendwie das ist jetzt, irgendwie ist das gerade der Eventfilm überhaupt. Ich war auch mit ganz viel Gen Z, ich wurde im Kino ermahnt, den Kopf nicht so doll nach links und rechts zu bewegen, weil ich irgendwie der Person vor mir so im Bild saß und es wurde auch nicht alles so verlacht, wie ich das gehört hatte. Ja, der ist auch so lächerlich, der Film, sondern das war mucksmäuschenstill, die Leute waren gebannt und das jetzt bei einem Nosferatu-Remake, wir müssen gleich drüber reden, ist irgendwie, geht das ja mit einem ja, Kinomoment irgendwie los. Und das gibt's ja nicht so oft. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr irgendwie noch die Chance habt, ich meine, ich war der seit 2 Wochen schon im Kino, ne? Also seit Anfang Januar. Und zwar gestern rappelvoll in der Vorstellung, in der ich war. Das heißt, das ist schon mal spannend.
Ich finde es auch so da spannend, ganz gleich, kurz, sorry, ja, dass ich da dazwischen hake, aber da ist der damals im Herbst hier in Leipzig bei der Filmkunstmesse gezeigt wurde, habe ich danach immer wieder gehört, wie schlecht der angekommen sein soll und dass auch die ganzen Kinobetreiber, die da waren, wohl also mehrfach geäußert haben, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie den überhaupt einsetzen sollen, wen sie damit erreichen wollen, für welche Zielgruppe das gemacht sein soll, was mich einerseits nicht so ganz überrascht hat, aber dann war ich doch überrascht, weil ich mir dachte, okay, Dracula, Nosferatu, da gibt's doch sicherlich irgendwie eine große Fangemeinde, die sich für diese Gothic-Schauerstoffe begeistern kann und ich freue mich dann doch, dass es jetzt so gekommen ist und dass er tatsächlich ganz gut läuft.
Ja, ja, wir müssen über dieses ganze Vampirische natürlich noch reden. Übrigens auch noch mal später in diesem Monat bei Katz, Atlanta, Lukas und ich werden Vampirfilm-Special machen in diesem Monat und über ganz viele verschiedene Sachen reden, unter anderem auch noch mal über andere Nosferatu-Filme und so weiter und so fort. Also könnt ihr hören, wenn ihr den Podcast finanziell unterstützt, auf steadyhq.com/Katz. Und auch da jetzt, also in dieser Vorbereitung, habe ich jetzt auch schon sehr, sehr viele Vampirfilme geschaut. Und das ist ein Genre, wenn man es so nennen will, oder ein Motiv, was wirklich sich immer wieder verjüngt, wie ein Vampir selber vielleicht auch, und immer wieder aktuell auch bleibt. Also deswegen ist das dann doch, glaube ich, keine Überraschung, dass wir hier einen Film haben mit einer so jungen quasi Megastar-Schauspielerin, die eine ganz andere Generation als uns jetzt vielleicht erstmal direkt abholt und dann dieses Böse, dieses erotische Böse da wieder, das zieht, glaube ich, immer. Und ob es jetzt Buffy war oder ob es Twilight war, oder das werden wir, glaube ich, noch oft sehen. Also da kann man, glaube ich, den Studios sagen, ja, ihr könnt in 10 Jahren, könnt ihr wieder einen Dracula-Film machen. Wird sich wahrscheinlich lohnen. Ich wollte noch mal auf was anderes kommen. Erstmal, Yannick, du hast jetzt einen YouTube-Kanal.
Ja.
Du hast tatsächlich den Namen, den ich scherzhaft mir mal dafür überlegt hatte, Nolting Hill, genommen. Das freut mich sehr.
Ja, also freut mich auch, dass du die tolle Idee hattest und dass ich sie so schamlos dann stehlen konnte. Es war vielleicht gar nicht so klug rückblickend, weil also sobald man das irgendwo eingibt, Nolting Hill, kommt ja sofort, meinten sie Notting Hill, und dann wird man da vollgespammt mit 100.000 YouTube-Clips von Notting Hill, Julia Roberts und Hugh Grant. Also insofern, algorithmenfreundlich ist dieser Name wahrscheinlich nicht. Also vielleicht kommt irgendwann nochmal eine bessere Idee, aber bis dahin hielt ich das für die beste Idee, mit der ich da starten konnte.
Und du machst Filmkritiken, du sitzt vor der Kamera, du erzählst eigentlich klassisches Format, aber ich habe ja immer, auch neulich im Mailberg auch nochmal gesagt, dass ich es gerne von mehr Leuten irgendwie sehen würde, weil ich finde immer, es ist irgendwie noch Platz für eine bestimmte Art von Filmkritik zwischen den ganzen Star Wars Fans und Wolfgang M. Schmidt. So ist wirklich noch ein Raum, der existiert, den man besetzen kann. Das machst du jetzt unter anderem.
Ich versuche es, es wird aber auch vermehrt um Literatur gehen. Ich muss natürlich gucken, wie ich da die Brücke schlagen kann, weil sonst wird man ja vom Algorithmus auch wieder bestraft, wenn man auf einmal so ganz strikt das Trend in, das ist Filmkritik, das ist Literaturkritik. Also man muss ja dann noch immer gucken, dass ich also Schnittstellen möglichst ergeben, um nicht so 2 verschiedene Communities vielleicht ranzuzüchten, wenn es überhaupt dazu kommt. Man startet ja mit einer sehr bescheidenen Reichweite. Aber ja, mal sehen. Ich experimentiere und probiere mich da aus. Da gibt's ganz viel, was auch ich lernen muss, wo ich mich gar nicht mit auskenne und wo ich mich erstmal reinarbeiten muss. Aber es macht mir gerade viel Spaß, mich da reinzufuchsen und mal sehen, wohin das alles so geht.
Und es entwickelt sich schnell. Es waren ja viele Klicks, also recht viele Klicks für quasi von Null starten. Und jetzt sind schon die Backlights, habe ich gesehen, im dritten Video gekommen.
Ja,
also
nächste Woche Schlag kommt das LED-Panel. Bald kommen die Funko-Pops. Genau, die Funko-Pops.
Ja, ich würde auch sagen so. Und irgendwann, wann reagierst du dann auf dem Zweitkanal auf die neue Staffel Seven vs. Wild? Das ist dann im November wahrscheinlich.
Wenn kommt, ja, ne? Ja, mal sehen. Ja, auch so Trailer-Reactions und sowas müsste man alles noch machen, das stimmt.
Ja, ja. Kommt dann alles.
Ja.
Ein weiteres Thema, wir haben ja in diesem Podcast normalerweise jetzt nicht so ein riesiges News-Segment, bevor wir über das eigentliche Thema der Folge sprechen, aber gestern, also wir zeichnen am 17.01. auf, ist die Nachricht um die Welt gegangen, dass David Lynch gestorben ist. Es war ja schon klar, dass er sehr krank ist, dass er irgendwie nicht mehr aus dem Haus kann. Es war immer die Frage, wird er nochmal einen Film, eine Serie, irgendwas machen? Dann waren jetzt diese Feuer in Los Angeles und auch in Hollywood. Und da ist, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, was jetzt passiert ist. Aber er musste evakuiert werden und dann ist jetzt sein Tod bekannt gegeben. Ja, und eine Welle der Trauer und der Erschütterung ist durch die Filmwelt eigentlich geschwappt. Und mich hat es auch so getroffen. Ich bin gar nicht, glaube ich, von allen Filmfans, die ich kenne, bin ich gar nicht der größte David Lynch-Fan. Aber ich habe immer, es gibt so ein paar die, glaube ich, für alle natürlich, aber auch für uns super wichtig sind, die für ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die man kennt, super wichtig sind und bei denen man immer so gedacht hat, hoffentlich kommt da noch was, hoffentlich ist es nicht so bald zu Ende. Der andere ist Miyazaki, finde ich, bei dem man immer so drauf wartet, auf dieses Erdbeben, was irgendwann kommen wird. Und es hat mich so getroffen, weil ich, also wir haben ja neulich auch die Folge zu Twin Peaks The Return gemacht, dass ich ja auch gar nicht in allen Aspekten mochte, aber trotzdem als mögliches Ende von diesem Werk natürlich unfassbar finde. Aber irgendwie dachte ich immer, es kommt noch einer. Ein Lynch-Film kommt noch, nachdem Inland Empire so lange her ist. Und klar, Kurzfilm gab's ja, ne? Aber ein Langfilm, irgendwie, irgendwas kommt noch, dachte ich irgendwie so. Noch also ich, wieso, ich weiß nicht, David Lynch ist, glaube ich, so wichtig und so eigenständig, dass es fast ist, wie so nochmal so das Wort des Propheten irgendwie nochmal zu hören. Und irgendwie dachte ich, ein Zeichen. Und natürlich ist auch das ganze private, persönliche Schicksal und so weiter und so fort. Ich will nicht darauf reduzieren, wenn das überhaupt eine Reduktion sein kann auf dieses unfassbare Werk. Aber ja, es hat mich sehr getroffen und es fühlt sich sehr seltsam an. Und das wird uns mit vielen Filmemachern und Filmemacherinnen noch passieren. Mhm. Aber das war schon ja eine tektonische Verschiebung, fand ich, diese Nachricht gestern. Christoph, wie hast du es aufgenommen?
Ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Also wir waren ja auch zusammen im Lynch-Podcast damals in der
eins Lynch. Der ersten Specials überhaupt, ja.
Genau, richtig. Und auch da hatte ich ja gesagt, dass der mich einfach sehr geprägt hat, dass so einer der Filmemacher war, die mir gezeigt haben, was Kino auch kann. Und mir ging es genau wie du. Ich weiß, er hat ganz lange nichts mehr gemacht, aber auch ich dachte immer, vielleicht kommt in dieser Zeit, wo sich eben auch die Filmwelt so ein bisschen ändert, wo halt neue Formen von Finanzierung und Realisierung im Raum stehen, vielleicht steckt er da irgendwann nochmal seinen Kopf in die Höhe und präsentiert uns was Neues. Und ja, deswegen, genau wie du sagst, es war nicht überraschend, aber es ist tragisch. Und er war einfach eine so einmalige Stimme in der Filmwelt, der so viele Menschen beeinflusst hat. Das ist einfach, also ich glaube, man spürt es gerade. Also ich habe gestern ungefähr ein Dutzend Nachrichten von Freunden und Bekannten, inklusive von dir, bekommen, ja, sozusagen. Also man hat gemerkt, jeder, der es erfahren hat, wollte, musste das irgendwie teilen und kundtun. Und heute in meinem sozialen Medienumfeld strömt es halt vor großen Verbeugungen, was ich halt immerhin schön finde, dass da halt so eine Welle von Erinnerung durchs Netz schwappt.
Ich finde, es fühlt sich auch so dystopisch an. Ich meine, es haben am Abend ja auch viele Leute schon im Netz darauf hingewiesen, auch diese ganzen Streitigkeiten, die es da mit Netflix wohl gab in den letzten Jahren, und dass er ja eigentlich was Neues noch machen wollte, irgendwie einen Animationsfilm oder auch eine neue Serie, und dass das alles nicht zustande gekommen ist, ja offenbar auch einfach, weil Finanzierung nicht geklappt hat. Und dieses, ja, dieser Eindruck, dass also diese ganz großen kanonischen Größen nicht mal mehr Finanzierung bekommen in diesem Content-Zeitalter, und stattdessen bekommen wir bei Netflix irgendwie das norwegische Monsieur Claude und seine Töchter, habe ich jetzt über Weihnachten gesehen und sowas, also jetzt nur als ein lapidares Beispiel, aber das fühlt sich schon gruselig an, also diese, ja, Größen jetzt dann auch tatsächlich irgendwie sterben zu sehen und mit dem Wissen noch im Hinterkopf, dass die letzten Jahre irgendwie dann auch so schwierig waren, überhaupt noch kreativ arbeiten zu können. Mich hat dann doch erstaunt, was für ein Wirbel los war im Netz, weil ja, man muss ja doch auch vorsichtig anmerken, es ist ja nicht gesetzt, dass dann so viele Leute auf so eine Figur wie Lynch irgendwie reagieren in diesem Zeitalter, wo auch so Filmgeschichte an sich ja vergessen geht. Und also wahrscheinlich wachsen heute einfach jede Menge Menschen ran, die nicht unbedingt wissen, wer David Lynch überhaupt ist. Deswegen hat mich es doch erstaunt, dass also durch so viele verschiedene Menschengruppen da sich zu geäußert wurde. Und ja, es war schon ein Schock. Ich habe auch ein paar Tränen vergossen gestern zwischendrin. So, das ist irgendwie, also ja, du hast auch schon, ihr beide habt schon gesagt, irgendwie jeder verbindet, also jeder, der irgendwas mit Film macht, verbindet wahrscheinlich irgendwas mit David Lynch. Und ja, ich muss auch sagen, so, wenn ich zurückdenke an die Schulzeit, so 10., 11. Klasse, war das schon mit einer der, vielleicht der wichtigste Regisseur überhaupt, der mich nochmal für so ein neues, ein dunkleres, ein abgründigeres, ein vertrackteres, ein uneindeutigeres Kino begeistert hat. Und ich mag auch nicht alles von Lynch, ich liebe nicht alles von dem, aber so gerade Mulholland Drive ist so ein, Eraserhead auch, sind so ein, zwei Meilensteine in meiner Filmsozialisation und ich glaube, das ist ein Gesamtschaffen, was sich so schnell nicht erschöpfen wird und ich freue mich sehr und hoffe, dass jetzt auch so demnächst vielleicht ein bisschen Zeit frei wird, sich dann nochmal ein bisschen genauer mit zu beschäftigen.
Ja, es ist wie so ein, als wäre so ein Licht irgendwie ausgegangen, hat man so gemerkt, also dass so eine Strahlkraft auf alles Mögliche hatte, aber auch dieser Möglichkeitenraum, dass der irgendwie jetzt nicht mehr da ist und das ist, glaube ich, dann auch tatsächlich, dass wenn du wirklich so einzigartig bist, also wie das, was David Lynch gemacht hat auf unterschiedliche Facetten, dann ist das nicht so richtig möglich, dass man sagt, naja, aber die Epigonen machen das jetzt weiter oder weiß ich nicht was, sondern man merkt wirklich so, nee, das war's dann jetzt. Ne? Also das, was wir haben, ist jetzt das, was wir von ihm haben und es ist glücklicherweise so vielschichtig, auch so widersprüchlich, dass es auch noch lange geschaut werden kann und so, aber ja, also ich glaube, nicht nur dass man spürt, dass es einfach traurig ist, einfach, dass diese Person gestorben ist, dann, dass es natürlich traurig ist, weil er so vielen Leuten was bedeutet hat, sondern auch, dass irgendwie das jetzt das Werk ist, was wir haben irgendwie, das ist was, was wir bei Katz ja jede Woche diskutieren, wenn wir ein Special aufnehmen, immer so, was macht diese Regisseurin wohl noch, wie geht's weiter, was hätten wir gerne noch gesehen, wo geht's hin und so weiter und so fort und bei Lynch ist jetzt, glaube ich, der erste von den Regisseuren oder Regisseurinnen, zu dem wir ein Special gemacht haben, bei denen es jetzt heißt, ja, das war's dann jetzt auch, was wir da besprochen haben in diesem Special, etwas weiteres ist dann jetzt nicht mehr gekommen und ja, irgendwie, tragisch, so ist es aber auch, das Leben und gleichzeitig auch schön natürlich zu sehen, wer sich jetzt alles äußert, wie Kyle MacLachlan erzählt, wie er ihn kennengelernt hat und so weiter und was irgendwie mitspringt, ist das seltsam, wie auch im Werk von Lynch, wo es ja so viel um Tod und auch Verderben und so weiter ging und was ja auch, also er ist jetzt gestorben, während Hollywood brennt, während die Faschisten aufsteigen, während so eine neue Techno-Kleptokratie kommt, alles Sachen, die wir schon auch irgendwie wahrscheinlich in Twin Peaks The Return drin von oder drin sein hätten können, also das ist natürlich krass, aber irgendwie schwingt auch in allen Posts sowas Positives mit, sowas, das ist nicht das Ende, ne, focus on the donut, not the hole, irgendwie sowas, ja, wir sehen uns auf der anderen Seite und irgendwie, also ja, waren witzige Emotionen, die da irgendwie jetzt so hochkommen, irgendwie ein besonderer Moment auf jeden Fall, mit dem dieses Filmjahr.
Für mich war tatsächlich 2023 einer der überraschendsten Filmmomente David Lynch Cameo in Fablemans. Also den Film fand ich in Ordnung, unterhaltsam, ich mag Filme aus Film machen, aber dass in der letzten Szene Steven Spielberg David Lynch quasi als seinen Regie-Mentor besetzt und der halt nicht nur die Szene stiehlt, sondern halt den Film beschließt, da habe ich wirklich einen kleinen Freudensprung gemacht. Also ich habe immer gedacht, oh, allein deswegen, weil ich es tatsächlich vorher nicht wusste, Fablemans im Kino zu gucken und in der letzten Szene David Lynch mal wieder auf der Leinwand zu sehen, wie er da halt wirklich sein Bestes gibt. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Und so ein richtiges Arschloch erst ist und dann ganz am Ende so kurz lächelt und man merkt, nee, es kommt doch so der Mensch durch. Und das ist, glaube ich, ja, was irgendwie auch dieses Kino von Lynch ausmacht. Naja, so ist das. Wir gehen weiter zum eigentlichen Thema der Folge. Einem anderen Regisseur, der natürlich noch nicht so viel gemacht hat wie David Lynch, aber unglaublich erfolgreich ist, kann man sagen, oder jemand, über den viel gesprochen wird. Einer dieser ja neuen Filmemacher, die so ein paar Filme rausgebracht haben, eigentlich alle irgendwie so im Horrorbereich, die so richtig auf der Landkarte sind, ne? Also so Ari Aster, Jordan Peele sind so die beiden anderen, ne? Die über die immer wieder geredet wird und so. Es sind bestimmt noch ein paar dazugekommen. In der letzten Zeit. Robert Eggers, das ist ein Regisseur, der immer irgendwie so was Ähnliches macht. Er macht eigentlich einen Genrefilm, einen Horrorfilm, der aber gleichzeitig auf so starke historische Akkuratesse irgendwie setzt. Was noch sehr stark war in diesem Film The Witch, ne, wo wir da auf dem Land waren, bei diesen streng religiösen Menschen und Anya Taylor-Joy in einer ihrer frühen Rollen, da dann ja, so die Frage war, ist da eine Hexe im Wald und so fort. Dann hatten wir The Lighthouse mit Dafoe und Robert Pattinson. Diese Geschichte mit diesen beiden Menschen. Und dann ist er, das waren ja zwei A24-Filme, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und dann ist er ja zu den größeren Studios gegangen. Und mit The Northman hat er dann diese Wikinger-Saga gemacht. Und jetzt mit Nosferatu ein Remake von dem oder nochmal eine Nosferatu-Verfilmung, nachdem es ja den Film aus den 20ern gibt und den Film aus den 70ern und natürlich ganz viele andere Dracula-Filme, die auch alle dieses Thema haben. Also es gibt unglaublich viele quasi Verfilmungen dieses Stoffs. Meine erste Frage wäre, Wie findet ihr denn Robert Eggers? Weil ich habe das Gefühl, so unter Cinephilen ist der krass umstritten. Also dieser, und es ist eigentlich auch schon ein Joke. Es ist ja auch immer ganz gut wahrscheinlich, wenn man sich zur Parodie eignet. Das heißt, man macht schon irgendwas Eigenständiges so. Und das ist bei Eggers ja fast schon ein Treppenwitz mittlerweile, dass so gesagt wird, ja, und die Zähne war, also alles war, nee, nicht die Zähne, aber die haben so gesprochen wie früher und die haben die Klamotten an wie früher. Das Problem ist, man muss dann auch noch einen Film machen am Ende. Man kann nicht nur ausstatten. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die für viele nicht ganz beantwortet ist. Kriegt Eggers das denn eigentlich so richtig hin? Yannick, wie siehst du so, bevor wir über Nosferatu reden, sein Werk?
Ich weiß gar nicht, was ich da letztes Mal drauf geantwortet habe. Wir haben ja vor 2 Jahren schon mal über The Northman gesprochen und jetzt nach Nosferatu würde ich sagen, das ist so ein Auf und Ab vielleicht inzwischen. Also ich fand die ersten 2 Filme schon stark von ihm, wenngleich man bei Lighthouse jetzt vielleicht gemerkt hat, dass sich das dann schon sehr in seinem sehr gut gemachten Formalismus genügt, ohne dass man da jetzt das so konkret auf irgendwas beziehen könnte und jetzt so genau vor Augen hat, was er da eigentlich inhaltlich anstellen wollte. The Northman fanden wir ja wahrscheinlich alle nicht ganz so gut. Auch ich glaube, Sebastian Seidler damals mochte ihn, der war auch in der Folge zu Gast. Mhm. Jetzt Nosferatu mochte ich wieder bedeutend mehr, wenngleich bestimmte Marotten natürlich bleiben. Also die Frage des Festhängens in einer bestimmten ideologischen Vorstellung von Authentizität, von historischer Authentizität, wie macht sich das überhaupt für ein Publikum bemerkbar und wird da nicht dann auch einfach, also dieser schmale Grat von ich zeige und führe etwas vor, wie etwas gewesen ist angeblich und ich reproduziere das gleichzeitig, das ist ja immer dieses Spannungsfeld, was bei ihm deutlich wird und ansonsten, ich habe gar nicht so die starke Meinung, ich bin inzwischen gerade nach diesem extremen Niederschlag mit The Northman gehöre ich nicht mehr zu den Leuten, die Eggers jetzt einfach so verklären würden und die da so einen großen Hype mit auf den Hype-Train aufspringen wollen, aber ich finde ihn schon noch weiterhin interessant, weil ich glaube, dass unter dieser gewissen Mechanik und auch der Schwere und der Starrheit, die diese Filme haben, sich trotzdem immer wieder interessante Facetten verbergen.
Mhm. Christoph, was hältst du von dem?
Du hast ja eben eine Reihe von Filmemachern erwähnt, Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers. Und es sind halt eben die A24-Alumnis, so nach dem Motto. Also die dabei waren, als dieses Studio sich seinen Ruf erarbeitet hat, die auch dann maßgeblich in so eine Wechselwirkung traten, dass die geile Filme gemacht haben, den Studio einen guten Ruf verschafft haben und das Studio dann weiter irgendwie spannende Sachen gemacht hat. Halt, dass es so ein wenig auch jetzt schon in Filmkreisen wieder verpönt ist, dass die A24-Filme zu Mainstream sind und blablabla. Aber ich glaube, was man insbesondere aus dieser frühen Phase sagen kann, auch über Eggers, ist, dass sie halt versucht haben, einfach Leuten mit interessanten Ideen eine Plattform zu geben. Und Eggers interessante Idee war halt eben dieses historisch akkurate Filme zu drehen, die halt in einer historischen Welt spielen, die sich ganz haptisch anfühlt, die beinahe irgendwie stinkt und dir um die Ohren fliegt, wenn du zu lange auf die Leinwand guckst. Und wie bei vielen Filmen aus dieser Pionierphase von A24 sozusagen, würde ich auch über Eggers sagen, ich bin immer gespannt, was der macht. Ich finde nicht alles gut, ich finde manches besser und schlechter, aber bei jedem seiner Filme habe ich das Gefühl, der macht irgendwas, was mich interessiert. Und bei The Witch waren wir damals auch in deinem vorigen Podcast noch in der Episode, da weiß ich, war ich auch einer, der so ein bisschen am distanziertesten war. Ich gesagt, okay, ich finde es mega ästhetisch, inhaltlich brauche ich vielleicht ein bisschen mehr, aber ich bin interessiert, was der Typ weitermacht. Fühlt sich an wie ein richtig vielversprechender Erstlingsfilm und mal sehen, wohin es da geht. Und mit Nosferatu hat sich für mich so ein bisschen der Bogen geschlossen. Also quasi, ich erkenne in Nosferatu ganz viel von The Witch wieder und finde sehr viel spannend, da die Revolution und Evolution von Eggers zu sehen, was er macht, wenn er ein besseres Standing hat, wenn er mehr Geld hat, wenn er dieses Jugendtraumprojekt scheinbar von ihm endlich umsetzen kann, was er uns da zu bieten hat.
Ja, ich sehe ihn auch eher kritisch, muss ich sagen. Ich fand The Witch damals wirklich interessant und auch ganz gut. Und ich fand aber auch, dass da sich so ein bisschen etwas gezeigt hat, dass sich der Horror schon auch aus dem Setting und aus der Historie so ergibt. Also wir sehen da diese Menschen auf diesem Acker, wir sehen, wie krass die die Welt religiös deuten. Wir haben da noch so die Natur und haben so das Gefühl, aha, daraus ergibt sich jetzt irgendwie ein anderer Hexenfilm, so ungefähr. Es ist nicht so der klassische Hexenfilm vielleicht, sondern er schafft es irgendwie durch dieses Setting, durch diese Sprache, da was anderes zu erzählen. Bei The Lighthouse hatte ich auch noch das Gefühl, so die Zeit und das Setting dominieren auch irgendwie so ein bisschen, was da passiert, auch wenn der auch schon ein bisschen überfrachtet war, finde ich, mit 1000 Ideen. Seit er irgendwie so weg ist von A24, habe ich das Gefühl, die Filme hängen jetzt in so einem Zwischenraum. Irgendwie müssen die sich jetzt doch an so ein Blockbuster-Publikum anbiedern. Wir haben aber immer noch diesen historischen Angle. Es sollen aber auch irgendwie große Abenteuerfilme sein. Und irgendwie kommt das manchmal nicht so richtig zusammen dann. Und das ist was, was ich jetzt interessant finde, bei ihm weiter zu beobachten, weil ich Nosferatu doch in Teilen auch echt ganz gut fand, der richtig gute Ideen hatte, finde ich so. Und trotzdem so die Hälfte des Films immer so dachte, was soll das jetzt? Was macht er da jetzt? Warum ist das so gefilmt? Was soll das? Was soll das? Was soll das so ungefähr? Und deswegen müssen wir da jetzt mal drüber reden. Zu mir kurz. Also ich habe mich angefangen, jetzt auf dieses Vampirfilm-Special vorzubereiten. Ich hatte keine Ahnung von Nosferatu. Ich wusste, das gibt's. Ich kannte Kinski. Ich kannte das SpongeBob-Meme. Ich wusste Murnau. Aber ich wusste bis gestern nicht, dass das Dracula ist eigentlich. Also ich wusste, das ist ein alter Horrorfilm. Ich weiß, wie Nosferatu aussieht. Ich kannte, es gibt in diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel Vampire die Maskerade, gibt es eine, da sind die in so verschiedene Clans aufgeteilt, die Vampire. Und ein Clan heißt Nosferatu und das sind die so die ganz widerwärtigen, die in der Kanalisation leben. Also ich kannte das alles, aber ich bin, ne, nicht der größte Horrorfan, der alles schon aufgeholt hat. Der Podcast selbst ist für mich ja eine große Bildungsreise, Katz. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe zuerst in den Eggers-Film. Also ich schaue mir erst den an, weil der ist jetzt eben neu und viele Leute aus Gen Z und Alpha, weiß ich noch nicht, ob die sich reinschmuggeln, wie alt die jetzt genau sind, aber die werden das jetzt auch zuerst sehen. Also wollte ich erstmal wissen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich habe aber, bevor ich den gesehen habe und auch noch nicht wusste, dass Nosferatu ja Dracula ist, ganz viele Vampirfilme geguckt in den letzten Wochen. Also den Lugosi-Film und den aus den 50ern und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich dann gestern, ach so, es ist alles irgendwie das Gleiche. Also Nosferatu, falls ihr das da draußen vielleicht auch nicht wisst, ist quasi von Murnau damals eine Adaption von Bram Stokers Dracula gewesen, aber hat eben ganz viele Elemente irgendwie ein bisschen anders gemacht, vor allem halt die Namen geändert. Und dann ist es ja auch so, dass dann Murnau verklagt wurde, dann musste der Film vernichtet werden, dann ist er jetzt aber doch erhalten und so weiter und so fort. Und was quasi ein bisschen die Information dafür auch für mich ist, die neu war, ist, dass dieser Film jetzt von Eggers, der steht quasi nicht nur in einer Linie mit dem ersten Nosferatu-Film und dem zweiten Nosferatu-Film, sondern es ist ein ganzes Geflecht an Dracula-Filmen. Also es gibt unglaublich viele Dracula-Filme und in denen ist immer der Fokus auf irgendwas anderes. Und in denen ist Dracula immer anders und in denen ist das Begehren immer anders und in denen ist Transsilvanien immer anders und das Schloss und dies und das. Also da gibt es ein riesiges Netz quasi. Und Eggers hätte auch einen Film machen können, der Dracula heißt. Ja, also das hätte auch sein können. Und zum Beispiel in dem Film mit Kinski ist es ja so aus den 70ern, dem von Werner Herzog, dass da zum Beispiel der auch Graf Dracula heißt, ne, und nicht Orlok. Also da ist es quasi schon, da hat man nicht mehr diese Copyright-Geschichte, da ist es schon vermischt. Also das ist ein großes Tohuwabohu, was da, ein großes Beziehungsgeflecht, was da besteht. In Eggers Nosferatu fährt nun ein Immobilienmakler, sagt man das so, namens Thomas Hutter, aus einer deutschen Hafenstadt nach Transsilvanien, um dem Grafen Orlok ein zerfallenes Haus in der Stadt, aus der er kommt, eine Hafenstadt zu verkaufen. Was aber Hutter nicht weiß, ist, dass Orlok schon eine Beziehung hat zu seiner Frau Ellen. Und zwar schon seit deren Kindheit, seit deren Jugend wird sie heimgesucht von so sexuellen Träumen mit Orlok. Und es ist dann so, dass Hutter irgendwann merkt, dass er bei Orlok, der ihn auch schon gebissen hat, gefangen ist auf diesem Schloss und dann fliehen kann und Orlok aber auch mit dem Schiff, mit der Demeter auf dem Weg ist nach Deutschland, dann wirklich auch in diese Stadt kommt. Und dann ist so die Frage, wird Ellen sich Orlok hingeben oder wird sie es nicht tun? Und genau, It's a Tale as Old as Time. Und das wird jetzt auch wieder krass erfolgreich in die Kinos gebracht. Und die Leute rennen da rein. Und jetzt haben wir viel Vorgeplänkel gehabt. Ich frage dich, Christoph, was hältst du von Robert Eggers Nosferatu?
Also ich war natürlich ein bisschen skeptisch, als es darum ging, brauchen wir einen neuen Vampirfilm, brauchen wir einen neuen Nosferatu-Film. Hab dann aber auch wirklich sehr schnell gesagt, okay, Open Mind, der letzte Nosferatu-Film ist aus Ende 70er, der letzte maßgebliche Dracula-Film ist wahrscheinlich Coppolas aus den 90ern. Das heißt, wir machen einfach die Geschichte für eine neue Generation. Und tatsächlich war ich überrascht, wie sehr mich dieser Film eingesogen hat. Also er hat viele kleine Schwächen, er hat irgendwie viele Dinge, über die man sich unterhalten kann. Aber für mich hat er so dermaßen von Atmosphäre gelebt. Und ich hatte das Gefühl, ich werde ja von Szene 1 durch diese wirklich überbordende Visualität, die fast so als Hommage an den alten Stummfilm angesehen kann, also wie er mit Blautönen arbeitet, wie er mit Schattenwurf und Licht arbeitet. Und die beiden Male, die ich ihn gesehen habe, kam der mir wirklich sehr viel kürzer vor, als er eigentlich ist, weil ich wirklich Lust hatte, mich in diese gotische Horrorwelt reinziehen zu lassen, die Eggers eben mit stoischem Ernst rüberbringt. Also trotz aller Schwächen hatte ich das Gefühl, wenn man so einen Film sehen möchte, einen wirklich klassischen Horrorfilm in jedem Sinne des Wortes, der ganz stark nach hinten guckt, was seine Atmosphäre und seine Ästhetik angeht, aber versucht, einige moderne Sentimentalitäten und aktuelle Themen einzubauen, dann glaube ich, wird man hier was Fantastisches finden. Wenn man Romanze erwartet oder wenn man halt Jumpscare-Horror erwartet oder halt einen modernen Horrorfilm in jeglicher Auswirkung, dann glaube ich, könnte man ganz stark enttäuscht sein. Für mich hat, wie gesagt, sowohl die Atmosphäre als auch das teilweise wirklich überraschend starke Spiel des Ensembles mich beide Male wirklich durch den Film gezogen.
Okay, also erstmal auf so einer affektiven Ebene, konntest du dich da fallen lassen? Janik, wie war's bei dir?
Ja, also der Film hat auf jeden Fall Längen in der zweiten Hälfte, aber langweilig finde ich ihn auch nicht. Und ich kann mich bei diesem Eindruck des Eingesaugtwerdens nur anschließen. Ich hatte auch in einer meiner Kritiken geschrieben, also was ich auch bei Eggers immer so bemerkenswert finde, dass er eigentlich immer nur wenige Sekunden braucht und man ist irgendwie sofort drin. Also ob das da in The Northman ist, wenn der Vulkan am Anfang ausbricht und da wird irgendwie dieses Proömium da mit dieser tiefen Stimme gesprochen. Oder in der Leuchtturm, wenn da dieses Schiff aus dem Nebel kommt. Hier ist es dieses Gebet am Fenster, dieses Sprechen in die Dunkelheit, in dieses Mondlicht auch hinein, was wir dann sehen. Also wo auch nochmal, so habe ich das gelesen, auch dieser Teufelspakt aus The Witch nochmal gespiegelt wird, hier schon direkt am Anfang. Also da ist man sofort drin und ich finde auch, die Atmosphäre reißt nicht ab. Ich finde gerade die erste Hälfte ist einfach im positiven Sinne ganz klassisches Gruselkino, bei dem ich mich gerne habe fallen lassen. Christoph hat schon dieses Licht-Schattenspiel angesprochen, dieses Halluzinieren in dem Schloss, wenn die Kamera den Treppenaufgang hochfährt und dann verschwindet er plötzlich. Und das sind natürlich so ganz alte Budenzaubertricks, die da angewendet werden, auch mit ohne große Computereffekte oftmals. Eggers ist ja da sehr puristisch unterwegs, aber das hat mich schon begeistert und ich bin sehr irritiert, wie oft das lächerlich gemacht wird, auch dann dieses mit dem Schnauzbart und diese Stimme. Ich habe das gar nicht so verbissen ernst irgendwie wahrgenommen teilweise. Also einmal hat es mich nie gestört, weil ich trotzdem nicht das Gefühl habe, dass so diese wohlige Schaueratmosphäre dadurch irgendwie abreißt. Und ich habe das gleichzeitig schon als so ein Augenzwinkern wahrgenommen. Also wenn der da diesen Vertrag unterschreibt, der Vampir, und dann sagt er, you are late und sowas. Das ist irgendwie auch mit so einem Augenzwinkern in Szene gesetzt. Da wird natürlich auch mit dem Klischee, mit den Klischeebildern von Vampiren gespielt. Und ich würde ihm das gar nicht negativ anrechnen wollen, dass ich das Gefühl habe, ich müsste den Film irgendwie auslachen. Genauso dieses Spiel von Besessenheit. Das ist halt vielleicht nur deshalb lächerlich, was Lily Rose Depp im Laufe des Films macht, weil es halt viel zurückgenommener ist als das, was wir sonst in so Besessenheits-Exorzismus-Filmen sehen, wo sich inzwischen die Körper, was weiß ich, wie verbiegen und das ist mit Computereffekten dann noch ausgestattet. Und hier passiert halt nur, sie zieht halt irgendeine komische Grimasse. Und das ist vielleicht erstmal komisch, wenn man das sieht vor heutigen Seherwartungen. Aber ich fand das in seiner Reduziertheit, die in der Intimität, die das trotz dieser überbordenden Materialschlacht trotzdem hat, irgendwie reizvoll die ganze Zeit.
Ich bin schon auf affektiver Ebene rein und raus geglitten aus diesem Film. Also ich fand manche Ideen sehr stark, sehr, sehr interessant. Ich finde, dass er dem Genre des Dracula-Films, des Vampir-Films echt ein paar Sachen hinzufügt. Das war mir noch nicht ganz klar, weil ich die anderen Nosferatus noch nicht gesehen hatte. Also ich wusste nicht ganz, wie ist die Fokussierung in diesen anderen Filmen. Ich finde gleichzeitig aber, dass Eggers viele Dinge hier in diesem Film macht, die einfach ästhetisch sauöde sind, finde ich. Also ja, man kann dieses ständige Center-Staging, dieses ständige, jemand steht vor der Tür und die Tür geht symmetrisch auf und man läuft da rein, dieses Kaspar-David-Friedrich-mäßige so, man kann das loben als einen Rückgriff auf den Stummfilm, man kann aber auch irgendwie sagen, das ist echt ödes Instagram-Filmmaking eigentlich. Also ich habe mich an manchen Kompositionen da so gerieben und fand die so unglaublich langweilig, dass ich dachte, was, ja, können wir noch bitte eine Großaufnahme und noch eine Großaufnahme von Nicholas Holt sehen, dass ich wirklich so dachte, ja, das sieht irgendwie modern aus und es hat sicherlich Rückgriffe auf den Stummfilm, aber eigentlich ist es doch auch eine Ästhetik, die wir echt oft schon gesehen haben. Es gibt einen Shot, als Aaron Taylor-Johnson mit seinen beiden Töchtern vom Bett liegt und das ist von ein bisschen weiter weg gefilmt. Es hat fast sowas, weiß ich nicht, Erinnerung an Barry Lyndon oder so kommen kurz auf und da dachte ich kurz, er hat es, er kann es doch und dann so Schnitt Nicholas Holt in Riesenaufnahme so wieder, die wie er schwitzt und irgendwas stammelt und ich dachte so ein bisschen, finde ich atmosphärisch in Ordnung, aber ästhetisch schon öde. Genau, der Soundtrack, ich fand das furchtbar. Also dieses Galgengedudel und diese typischen so Horror-Sounds, die wir so immer wieder kennen, auch schon, du hast gesagt, keine Jumpscares. Am Anfang, der Jumpscare, er liegt doch auf ihr drauf. Also ich finde, dass der Film
oft zwei oder drei gibt's im Film natürlich, ja.
Okay, so eine Erotik halt, die er hat, so eine Vieldeutigkeit auch, die er hat, irgendwie kaputt macht, dadurch, dass nochmal auf die Tröte geblasen wird, dadurch, dass das Bild nochmal digital nachbearbeitet werden muss, damit alles doch irgendwie so einen leicht klinischen Look am Ende bekommt. Das ist sowas, was ich bei Eggers immer habe, dass ich denke, was willst du jetzt eigentlich? Du willst jetzt 200 Ratten in den Raum machen, es soll aber auch irgendwie nicht aussehen, als wäre das ein echter Ort. Es soll, glaube ich, als Instagram-Kachel gut funktionieren. Gleichzeitig habt ihr euch wirklich 3 Tage nicht gewaschen. Irgendwie habe ich bei Eggers immer so das Gefühl, dass alles soll gleichzeitig gemacht werden. Und das ist so ein bisschen, ich habe so ein Video über südkoreanische Mode gesehen und da fand ich einen Begriff ganz interessant. In Südkorea gibt es, oder es gibt 2 Begriffe, QQQ, das heißt trying and looking like you're trying, und es gibt QNQ, das ist trying and not looking like you're trying. Und das ist, was man bei der Mode machen soll. Man soll quasi interessant gekleidet sein, aber es darf nicht so aussehen, als hätte man sich besonders viel Mühe gegeben, um interessant gekleidet zu sein. Und bei Eggers habe ich immer das Gefühl, ich sehe jetzt aber auch wirklich, dass da jetzt auch wirklich Skarsgård hat den Akzent gemacht und hat sich abgehungert und so. Und das ist etwas, was mich an dem Kino ein bisschen stört. Aber die Idee, dass ein Dracula-Film mit der Begierde der weiblichen Hauptperson anfängt, die diesen Dracula quasi beschwört, die mit ihm eine Beziehung hat und die auch, da müsst ihr mich aber eventuell korrigieren, ich hatte das Gefühl, mit im Bunde ist, dass Hatta da überhaupt hinreißt. Also ich meine, ja, ich habe
Amulett,
so die Zeile,
was sie ihm mitgibt, genau.
Vernommen, dass auch er, glaube ich, den Job oder so da auch so ein bisschen hat aufgrund von ihr. Also ich habe den Film, ohne eben den anderen Nosferatus zu kennen, schon so gesehen, dass ich dachte, Robert Eggers sieht eigentlich in dieser Dracula-Geschichte, in der Nosferatu-Geschichte, schon so ein großes Cuckolding eigentlich, also so eine Idee, dass quasi der es schon klar ist, die Frau hat einen Bund mit jemand anderem eingegangen und er wird da eigentlich wie das Kalb zur Schlachtbank jetzt geführt und muss das jetzt quasi ausführen. Und dass der Film geht ja auch so weiter, also dass es Sexszenen gibt, die dann über Bande mit Dracula quasi gemacht werden, dass man vor Dracula versucht oder Nosferatu versucht, ne, Sex zu haben, um sich zu wehren. Es endet, ne, in diese Richtung. Das fand ich alles richtig stark und das habe ich in den anderen Dracula-Filmen nicht gesehen. Bei Coppola ist es, er hat das ja auch als neues Element drin quasi, dass die Frau wirklich diesen Pakt eingeht mit ihm. Aber das war für mich, der ich jetzt recht viele Vampirfilme geguckt habe und auch die Nosferatus, ein neues Element, was ich richtig stark fand in diesem Film.
Das ist auf jeden Fall eine der starken Neuerungen, also dass wirklich ganz explizit gesagt wird, dass die weibliche Hauptfigur Ellen in diesem Falle einfach eine Verbindung hat und dass sie halt auch Mächte besitzt, also dass sie die Gabe hat, unglaubliche Dinge zu tun, übernatürliche Dinge zu tun und deswegen halt auch Nosferatu mehr oder weniger aus dem Grab beschwören kann. Und ich gebe dir ganz recht, das ist halt ein spannender Aspekt, der meiner Meinung nach auch in den anderen Filmen vorkam, aber natürlich aufgrund der Zeiten, insbesondere 1922, enorm zurückgeschraubt war. Also ging es immer irgendwie auch so um weibliche Begierde. Ich weiß, in vielen Texten wird auch sozusagen der homoerotische Untertext da hervorgehoben, dass quasi der Mann von seiner Frau entfremdet ist und dann verbringt er quasi die Nächte auf dem Schloss eines anderen Herrn, so nach dem Motto. Es war schon immer drin, aber Eggers macht's halt front and center. Also this is one Nosferatu that fucks. Also da gibt's wirklich keine Zweifel mehr, dass halt Text und Subtext mit Sexualität zu tun haben, mit Libido, mit Verlangen, vielleicht auch mit sexueller Gewalt, mit Traumata. Also das ist hier wirklich ganz, ganz stark drin und fand ich auch inhaltlich am interessantesten, was er hier gemacht hat. Ich muss aber auch nochmal ganz kurz als Fußnote dazu führen, bevor wir weitergehen, dass Christian, was du eben angesprochen hast mit diesem Spagat von Eggers, der für dich nicht klappt, also wo er quasi progressiv und wo er klassisch ist, das funktioniert halt für mich total gut. Also diese Art und Weise, dass ich eben nicht immer sehen kann, wo hört jetzt ein Effekt auf und wo fängt eine Schauspielleistung an? Was ist quasi eine Grimasse und was ist eine Körperlichkeit? Was ist das Set von der Stadt und was ist quasi CGI? Also diese Welt, die er erschaffen hat, wirkte eben für mich durch diesen Grenzgang, durch diesen Gegensätzlichkeit eben umso greifbarer. Und verstehe ich halt, wenn dich das nicht gepackt, also wenn du sozusagen auf die Nähte geguckt hast und nicht auf das Zusammenkommende, dass wir quasi einfach atmosphärisch völlig andere Filme gesehen haben.
Na, ist da denn so viel an den, also auch außerhalb dieser Bilder, was da existieren könnte? Ich finde, das ist irgendwie immer bei ihm, also wenn man die anderen Filme auch nochmal sieht, auch den Herzog-Film oder so, ich weiß nicht, man hat immer in diesen Filmen das Gefühl, ich musste daran denken, an ein Gespräch mit NK, mit Nils, als wir über die Terrifier-Filme geredet haben und er so meinte, er findet so toll an den Filmen, dass man nie so weiß, wie lange geht die Szene noch, was passiert jetzt noch. Und bei Eggers ist es schon, finde ich, manchmal nicht, manchmal ist es wirklich unklar, aber oft sehr erwartbar. Wann kommt der Schnitt? Was wird jetzt gezeigt? Ah, diese drei Figuren sind im Hauptpunkt. Aha, Zoom, schwenk auf das Buch. Aha, schwenk auf Willem Dafoe. Er sagt was Lustiges, Cut, so ungefähr. Also ich finde, das ist schon ein sehr so in Teilen so erwartbares Blockbuster-Kino, das natürlich raussticht, weil wir viel schlechtere Sachen oft sehen. Aber wo ich immer bei Eggers das Gefühl habe, mach dann doch mal einen richtigen Kunstfilm. So trau dich doch noch mal ein bisschen mehr.
Diese Berechenbarkeit würde ich komischerweise sagen, ich verstehe, woher der Vorwurf kommt. Das hatte ich aber gerade im Mittelteil nicht. Ich würde sogar sagen, wenn ich Kritikpunkte formulieren müsste, wäre das vielleicht sogar einer, dass der ganze Mittelteil wahnsinnig chaotisch geschnitten ist und total unübersichtlich, weil er da versucht, zwischen diesen zwei, drei Erzählperspektiven, also irgendwie Ellen, dann gibt's dann noch die Männer um Ellen, dann gibt's Thomas Hutter im Schloss, wie er da versucht, zwischen diesen drei Ebenen hin und her zu springen und da werden auf einmal so Szenen, wo man glaubt, jetzt kommt ein Spannungsaufbau, jetzt wird vielleicht auch ein Jumpscare wieder aufgebaut, dass dann auf einmal wieder umgeschnitten wird und dann springen wir doch wieder hin und her, also das finde ich wahnsinnig konfus und orientierungslos, wie der ganze Mittelteil gestrickt ist, das vielleicht als Bemerkung und ansonsten, klar, man kann bei Eggers dieses, ja, ist das sehr Instagram-tauglich und gefällt sich das sehr in seinen Referenzen. Das ist sicherlich eine Kritik, die man vorbringen kann. Ich würde trotzdem sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass es allzu viele Horrorfilme gibt, die heute so aussehen. Also, und klar, das greift auf allerlei zurück, was es eben schon gibt. Und ich würde auch sagen, das ist von den drei Nosferatu-Filmen wahrscheinlich schon derjenige, der so am wenigsten ästhetisch eigene DNA und am wenigsten Wiedererkennungswert hat, von den inhaltlichen Schärfungen abgesehen. Aber dieses Spiel, wie dann mit diesen monochromen Bildern gearbeitet wird, wie dann teilweise mit diesem natürlichen Licht gearbeitet wird. Also, dass es tatsächlich so eine halluzinierende Qualität bekommt. Ich mag unglaublich gern diese Sequenz, wenn Hutter in den Keller zu dem Sarg geht und dieser erste Blick auf den Sarg, da sieht es im Dunkeln fast so aus, als hätten wir da einen Sarg, auf dem sogar vielleicht nochmal Max Schreck persönlich irgendwie im Dunkeln draußen sitzt. Also so eine dämonische Gestalt, da, die da aus der Dunkelheit aufleuchtet, bevor die Kamera dann näher rangeht und wir sehen, es ist dieser Sarg des Grafen. Also das sind einfach so kleine Spielereien, mit denen ich unglaublich große Freude hatte. Und diese Ellen-Sache habe ich ganz genauso gelesen. Ich habe es nicht so verstanden, dass sie ihn irgendwie ins offene Messer rennen lässt und dass sie ihm bewusst etwas Böses will, aber dass da schon von Anfang an dieses Motiv der unerfüllten Begierde, auch des unglücklichen Daseins in diesem Sittenkorsett, in diesem patriarchalen System aufgemacht wird und wie bedeutungsschwer das inszeniert wird, wie sie sich diese Locke abschneidet und in dieses Amulett packt. Also das hat ja ganz klar solche Konnotationen von einer bestimmten Beschwörung. Also dass da vielleicht doch schon diese Lust mitschwingt, dass da irgendetwas passieren könnte, dass sie ereilt, dass in ihrem Leben etwas passiert. Das fand ich schon spannend und ihr habt schon rausgearbeitet. Also das ist die große Schärfung, also diese Geschlechterfrage rauszuarbeiten, diese Verknüpfung von welches Geschlecht darf welche Art von Erotik empfinden und ausleben. Das ist auf jeden Fall was, was Eggers stärker rausarbeitet als die bisherigen Adaptionen. Deshalb finde ich auch, dass der auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat. Und das ist ja ohnehin so wahrscheinlich eines der großen Themen von Eggers, was ihn auch so zu einem sehr zeitgemäßen und auch sehr zeitgeistigen Regisseur macht, eben diese Geschlechterfragen in immer neuen Konstellationen durchzuspielen. Das erschöpft sich vielleicht irgendwann und ist vielleicht auch jetzt nicht allzu weit gedacht in seiner Beobachtung und was da kritisiert werden soll, aber es ist eben da und er versucht immer wieder neue Geschichten mit diesen Motiven und Fragestellungen zusammenzuführen.
Ich glaube es außerdem, also Janik, ich lese es wie du, dass sie nicht hat er losschickt. Also du hast eben schon anklingen lassen, es ist einfach ein Eggers-Thema, was in Lighthouse nicht vorkommt, weil da halt nur Männer vor der Kamera stehen, aber was in The Witch und was in Norseman jetzt auch in Nosferatu ist, wir befinden uns in patriarchalen Gesellschaften, die Eggers auf jeden Fall der interessant findet, aber halt auch widerlich zu gewisser Weise und kritikwürdig. Und die Frauen dort sind halt so dermaßen unterdrückt, dass sie sich halt an Kräfte wenden müssen, die halt von der Gesellschaft komplett verpönt werden, dass sie quasi ihr eigenes Potenzial mehr oder weniger deckeln und runterschlucken müssen, weil nur die übernatürlichen Mächte, die Mächte außerhalb der Gesellschaft für sie überhaupt eine Flucht geben können. Also bei The Witch eben die Zauberei und auch bei The Norseman gibt es ja die Nicole Kidman-Rolle, die auch quasi Dinge macht, die komplett verpönt sind von der Gesellschaft, um einfach sich zu emanzipieren. Und da sind wir auch bei Nosferatu.
Die auch so als Hexe gebrandmarkt wird, also wie genau. Sie da in ihrem Lachen inszeniert wird, genau.
Ganz genau. Und ich finde, man kann eben auch jetzt den neuen Nosferatu von Eggers genauso lesen. Hier ist eine Frau, die hat eine hohe Begabung, die hat eine übernatürliche Kraft. Und das, was sie am Anfang macht, meiner Meinung nach, Christian, was du angesprochen hast, sie kann halt zu gewisser Art und Weise erahnen, was hat da passieren wird. Deswegen sagt sie, oh, he already got the job. Also es ist so eine kleine Vision der Zukunft. Aber weil sie eben nur eine Frau ist, weil sie nichts zu sagen hat, egal.
Ich dachte, wie sie sagt das zu Orlok. Dass das quasi ein Schritt des Plans ist, he got the job, dass das quasi ein Plan ist, den die schon so zusammen quasi
ausgehackt haben. Meiner Meinung nach nicht. Also meiner Meinung nach geht er raus und sie sagt es quasi zu sich selbst, he already got. Also er fragt sich, ob er die Beförderung bekommt und sie sagt mehr oder weniger in meiner Lesart, er hat die Beförderung schon, ich hab's gesehen, hier sind mehr oder weniger Ereignisse, die sich vollziehen, die man nicht mehr verhindern kann. Also ich glaube, es ist eher eine finstere Vorahnung, als dass es eine Hoffnung ist.
Dann würde ich es mal, es gibt das bei Whiplash, ne? Gibt es auch diese Endszene, wo die dann nochmal auf die Bühne kommen und dann trommelt er nochmal. Und ich habe immer verstanden, dass der Schlagzeuger zu Simmons quasi sagt, I kill you. So, und dann habe ich aber irgendwann, das fand ich cool, dass er quasi, ich bringe dich um und fängt halt an so zu trommeln. Dann habe ich irgendwann gesehen, dass es I'll cue you ist. Ja. Also ich
gebe den Takt vor quasi.
Ich gebe den Takt vor. So, und dann dachte ich immer, ah Mann, ich will es aber eigentlich so verstanden wissen. Und hier würde ich dann immerhin mal sagen, eventuell ist eine Offenheit suggeriert, denn der Film endet ja auch mit dann einer Szene, zu der wir vielleicht später kommen können, wenn wir noch ein bisschen mehr spoilern, aber wo es auch diese Doppeldeutigkeit gibt, die dann leider von Willem Dafoe dann so ein bisschen kaputt gemacht, finde ich, wird. Und das ist für mich typisch Eggers, also dass quasi er hat eine Offenheit, er hat was Kunstvolles, er hat was ganz Spannendes, wo dann so ein Charakter wieder so drüber trampelt, weil irgendwas gesagt werden muss, so, aber eventuell ist ja hier so eine Offenheit da. Lasst uns mal zu diesem Schnurrbart kommen. Ist das jetzt wahr, Luigi? Ist das jetzt irgendwie ein Pornodarsteller? Was ist das eigentlich? Weil ich bin wirklich, nachdem ich so ein bisschen in unserem Discord den Diskurs verfolgt habe, in den Film gegangen und dachte, okay, mal gucken, was das jetzt wird. Das scheint ja super cringe und komisch und unpassend und was weiß ich zu sein. So. Jetzt habe ich nun in den letzten Tagen sehr viele Dracula-Filme geschaut und die sind immer ähnlich. Also es gibt diesen Aufbau, jemand muss irgendwo hin, es gibt dann das Schloss so, dann auf einmal ist das so eine Pforte, dann geht man da rein und dann steht er meistens irgendwann da. Und das ist immer ein irritierender Moment. Also am wenigsten vielleicht bei Christopher Lee. Christopher Lee ist vielleicht so der so am stärksten so dieser noble, zurückhaltende, so Dracula ist, der so dieses Gentleman-mäßige hat, aber trotzdem etwas Böses so, ne, der das irgendwie so hat, so dieser Art quintessentielle Dracula. Aber wenn wir uns Klaus Kinski anschauen, wenn wir uns Gary Oldman anschauen in dem Coppola-Film, wenn wir uns in Murnau die Dracula-Figur anschauen, eigentlich immer ist dieser Reveal von Dracula ein Irritationsmoment. Eigentlich ist es immer so ein Moment, in dem man sich fragt, was ist das jetzt für eine Figur? Weil es ja auch so ein bisschen die Figur, die dann hingeht. Also es ist ja manchmal Renfield und mal dies und der, aber irgendwer geht da halt immer hin. Und man fragt immer, warum haut der nicht ab, so ungefähr. Hier haben wir halt dann diese Baritonstimme, dieses rollende R. Robert Eggers hat in irgendeinem Buch gelesen oder Seminar rausgefunden, so klang vielleicht irgendwer mal. Angeblich ist er nach Vlad dem Fehler hier designt mit diesem Schnurrbart. Wir sehen ihn ja ganz oft nicht. Also er wurde ja im Trailer ganz im Schatten gehalten und hier ja auch über lange Strecken des Films auch. Und natürlich kann man sagen, das ist lächerlich, das ist ein falsches Bild und so weiter und so fort. Ich denke aber schon, dass dieses Seltsame, dieses Überdrehte hier schon, kann man sagen, auf eine andere Art gemacht wird als in anderen Dracula-Verfilmungen. Denn man hat hier fast das Gefühl, man hat so eine Art Body-Horror-Porno-Darsteller fast irgendwie hier, so eine seltsame Mischung. Und es geht ja um diese Begehrlichkeiten und ich fand das immerhin irgendwie interessant, so wie er da eingelullt wird von dem. Und ich finde das auch nicht, glaube ich, die beste Version von Dracula. Und ja, manchmal ist es sehr offensichtlich und man sieht dann die Effekte und keine Ahnung was. Aber je länger das lief irgendwie, desto mehr Gefallen habe ich doch irgendwie dann doch auch daran gefunden. Das würde mich jetzt mal bei euch interessieren. Könnt ihr das verstehen, diese Lächerlichkeit? Oder ist das gerade der Punkt? Ich finde es nicht super, aber ich finde es auf jeden Fall nicht weiß ich nicht, es ist schon was Eigenständiges, wo man sagen kann, das ist der Dracula bzw. der Nosferatu aus dem Film von Eggers. Was haltet ihr davon?
Hat sich für mich voll und ganz eingefügt. Ich hatte das nicht eine Minute als lächerlich empfunden. Ich habe beim ersten Sehen sicherlich mal kurz geschmunzelt, als man dann diesen Bart gesehen hat, aber habe mich dann da sofort wieder dran gewöhnt. Und ja, auch wenn das irgendwie groß aufgedreht ist, es hat mich zu keiner Sekunde irgendwie rausgerissen. Und klar, Bill Skarsgård ist nicht irgendwie Max Schreck oder Kinski, wo man gar nicht mehr so viel vielleicht machen musste, weil das solche Charakterköpfe sind und solche Erscheinungen, dass man die gar nicht mehr so groß herrichten musste. Und ja, jetzt haben wir halt die 100.000 Maskenteile, die angeklebt werden müssen und es muss diese Tonspur muss noch verfremdet werden und diese fremde Sprache und so weiter. Da dreht man also voll auf, aber ich finde dann doch in den passenden Momenten geht es für mich voll und ganz auf, gerade dann noch diese Dialoge mit Ellen im Mondlicht und man hat wirklich das Gefühl, man kann diesen zerzausten Bart durch die Leinwand riechen, also wo das dann auch mit der Nahaufnahme so penetrant eingefangen wird. Ja, ob man das nun als Horror-Porno-Verschnitt sehen will oder nicht, kann man machen, aber ich fand das schon sehr eindrucksvoll und sehr interessant, was er da für eine Version interpretiert hat, weil sich jetzt nicht nochmal dazu entschieden hat, dass das jetzt nur wie Kinski zum Beispiel so eine fahle, glatzköpfige Gestalt irgendwie sein soll, weil das hätte ich auch abgedroschen gefunden. Ich finde, der hat schon seine interessante, eigenwillige Note, die vielleicht gerade deshalb auftritt, um irgendwie im Gedächtnis zu bleiben und das hat er ja offenbar geschafft. Also das ist so ein Meme geworden, was ich charmant finde, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich den auslachen muss dafür.
Stimmt, das ist Bill Skarsgård, ich habe Alexander, glaube ich, gesagt, ne? Zu viel des Skarsgårds. Bill ist der jetzt ja. der neue Andy Serkis ist, oder? Er darf jetzt immer das Kreatürliche, ist genau. Jetzt irgendwie, ruft man genau. Zuerst bei ihm an.
Nach seinem Smash It the Crow ist er jetzt,
ja, hat er genau, gestartet. Ja, genau, den haben wir alle geliebt. Ja, wie fandst du ihn hier, wie findest du überhaupt diese Nosferatu-Figur in diesem Film. Vielleicht kann man auch sogar weitergehen, nicht nur, wie fandst du den Schauspieler, was symbolisiert vielleicht auch Nosferatu für dich jetzt in dieser Version?
Netto, also interessant schließe ich mich auf jeden Fall an. Also ich hatte mit der Stimme tatsächlich wenig Probleme, weil ich generell das Sounddesign im ganzen Film ziemlich gut fand, auch von der Mischung her. Also ich hatte das Gefühl, die machen da spannende Sachen, woher die Geräusche kommen, wie quasi die Räumlichkeit ist, was quasi als Atmosphäre im Soundtrack ist, dass quasi in der Welt der Zivilisation ganz oft andere Geräuschkulissen sind und tickende Uhren im Hintergrund, während quasi diese Welt der Mythologie ihren eigenen Soundteppich bekommt, zu denen auch eben diese wummernde Stimme, die durch den Raum geht und die eigenartige Intonation gehört. Das Legacy von Nosferatu oder von den Nosferatu-Filmen ist für mich tatsächlich ein bisschen anders als das der Dracula-Film. Also es gibt so einige kleine Bullet Points, die eben beim Nosferatu im Mittelpunkt stehen, das einmal dieses sehr spezifische Ende, das einmal die Storyline mit der Pest, die irgendwann ganz stark im Mittelpunkt steht. Das sind tatsächlich seit der 1922er Version auch die politischen Untertöne, die da drin sind. Aber das ist halt auch dieser komplett ikonische Nosferatu-Look, der in den 20ern erschaffen wurde, der halt so ein ein Filmmonster für die Ewigkeit geschaffen hat, das man ständig wiedererkennt und das sich eben auch ganz klar vom Dracula ablöst, also vom edlen Grafen, der irgendwie die Frauen verführt, sondern du hast dieses rattenartige Monstrum, was dir wirklich, wenn du es im dunklen Fenster sehen würdest, Schauer über den Rücken jagt. Und das ist natürlich irgendwie eine Messlatte, an der sich der Film auch einfach anlegen muss und wo man schauen muss, okay, was gibt uns jetzt Neues im Design? Und Christian, was du vorhin meintest, klar, fast jeder Dracula-Film und die Nosferatu-Film, die haben immer so den Reveal, sei es als verführerischer Graf oder sei es irgendwie als unheimlicher Burgherr. Aber ich habe das Gefühl, Eggers hat ja gerade kein Reveal. Also du siehst den Orlok immer so im Schatten hier und da. Er ist ganz lange im Film, ehe wir mal den klar zu Gesicht bekommen. Das ist wahrscheinlich die Szene, in der er aus seinem Sarg aufsteht. Aber wir haben halt schon Bits and Pieces seit der allerersten Szene von ihm gesehen. Und das ist, finde ich, eine interessante Art und Weise, mit ihm umzugehen und etwas eigenartiger auch. Aber das Design selbst finde ich nicht lächerlich, aber eben gewöhnungsbedürftig. Und wenn der Film damit eröffnet, dass wirklich ein röchelnder, alter, nackter Mann mit Halbglatz und dicken Schnauzer auf einer jungen Frau liegt und da ein bisschen mit seinem Becken am Beben ist, dann verstehe ich schon, dass quasi da manche Leute das erschreckend und grausam und widerlich finden und andere Leute da halt irgendwo, ich will nicht sagen Ironie, aber halt sozusagen eine seltsame, überzogene Visualität drin sehen, die sie irgendwie vielleicht auf schockierende Art belustigt. Aber natürlich will der das, genau. Also natürlich will Eggers damit halt diese Person mehr zu einem Mann machen, zu einem alten Mann, der so aussieht, als wäre er eben in dieser Zeit der entsprechenden Mode nachgegangen.
Eggers gefällt sich schon sehr in dem Bild und auch dieser, ja, diesem Schocker-Schauwert, dass da halt diese hübsche junge Frau mit dem verwesenden Kadaver ins Bett steigt und das schlachtet er natürlich spätestens im Finale auch ordentlich aus, aber mir leuchtet das trotzdem irgendwie aus dem Kontext und den erzählerischen Rahmen, den der Film da ringsherum baut, ein, weil es ja auch genau darum geht, also um dieses ideologische Bild, auch des Schreckgespenstes und dass da eine Form von Erotik ausgestellt und verhandelt wird, die halt genau sich auf das, also gegen so ein reproduzierendes Bild von Erotik richtet, die jetzt nur die Familie, die bürgerliche Familie oder was auch immer als das große Ideal noch gottgläubig dazu ausstellt, sondern das ist halt genau dieses also eine lebensvernichtende Erotik, auch in dieser Flirt in den Tod hinein. Das ist natürlich auch so das Eins und Einmaleins von Eros und Thanatos und so einer Georges Bataille-Erotik-Theorie, also die Lust bis in den Tod hinein, die dann da ins Bild gefasst wird. Aber mir leuchtet das schon ein, dass Eggers das so konstruiert und dass er diesen Grafen halt auch in der Gestalt auftreten lässt und dass das jetzt nicht der Melancholiker von Klaus Kinski ist.
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ich finde das super gut, Christoph, dass du das sagst. Stimmt, die Nosferatu-Filme sind natürlich eigenständig und eigentlich durch so ein paar Verschiebungen passiert dann was anderes. Also dadurch, dass es eben diese Verführung dann gibt, aber von diesem Monster, ist ja so die Frage, was soll uns das eigentlich sagen? Und was natürlich immer so ein bisschen mitkommt, auch in diesem Film, finde ich, ist, dass da so eine Lächerlichkeit ja drin ist. Also da ist der Horror, der natürlich auch, wenn wir das so politisch betrachten, ein Gefühl ist, was uns ja auch zweifeln lassen sollte, oder? Also warum finden wir das so furchtbar, wenn so ein buckliger Mann mit Glatze und großer Nase irgendwie da so rumläuft oder mit langen Fingern? Warum finden wir das so abartig eigentlich, was wir da sehen? Und gleichzeitig ist es so, finde ich, dass in diesem Film jetzt diese Lächerlichkeit, die immer so auch so anklingt, natürlich auch so ein bisschen preisgibt, ist diese Figur auch wirklich so böse? Und das finde ich gerade im Finale merkt man, dass dieser quasi ekelhafte, fast eitrige Mann so eine Zerbrechlichkeit auf einmal bekommt, so etwas, wo man auf einmal so denkt, ah, okay, ist das jetzt doch vielleicht so die große Szene, in der alles nochmal anders sein könnte, dass ich dann schon dachte, das gehört, glaube ich, so ein bisschen zum Programm. Also irgendwie muss man, glaube ich, so eine Nosferatu-Figur irgendwie so designen, dass sie aneckt. Und das, was du gerade angesprochen hast, Yannick, ich bin da in diesem, ich muss das unbedingt mal lesen, was Georges Bataille dazu sagt, weil irgendwie merke ich, das kriegt mich schon immer krass in Filmen. Also wenn ich auch nochmal so meine Letterboxd 4 so mir anschaue, also einmal The Swimmer, so da geht's auch um so Erotik und den Tod irgendwie, dann Angel's Egg vielleicht nicht so, auch wenn es da auch, also sind alles Totenmessen, merke ich, diese Filme. Dann dieser Crash von Cronenberg, wo ich auch so merke, es geht so um Erotik und den Tod. Und was habe ich noch? Der siebte Kontinent von Haneke, wo es immerhin um diese Begierden der Konsumwelt geht und dann dieses, die ganze Familie geht in den Tod. Also mir ist noch mal so aufgefallen, als ich auch drüber nachgedacht habe, was will uns der Vampirfilm sagen oder was kommt da so durch, ist natürlich immer diese Mischung aus Erotik und Ewigkeit. Das ist irgendwie immer so miteinander. Also du hast einmal diese bürgerliche Familienkonstruktion, die Ehe, die ja als auf Ewigkeit ausgelegt ist. Also in jeder Love is Blind Folge, na gut, bei Love is Blind Deutschland nicht, weil die sind alle verklemmt, aber bei Love is Blind USA wird immer gesagt, wir sind jetzt für immer zusammen. This is forever, diese Ehe, die wir jetzt eingehen, so ungefähr. Und das ist was Gruseliges, ne? Also in dieser Ehe festzustecken auf Ewigkeit, weil man hat noch andere erotische Gelüste, die vielleicht befriedigt werden wollen. Das merkt man hier an dieser weiblichen Sexualität. Aber diese Beziehung, die man da eingeht, also mit Orlok oder Dracula, ist ja auch wieder eine ewige Liebe, die es dann geben könnte, ne? Und wo dann auch die Frage ist, wird aber dann Dracula diese Person irgendwann wieder wegwerfen? Also diese komische Frage von, wir wollen Liebe, wir sind liebende Wesen, wir sind aber auch erotische Wesen und irgendwie geht das nicht so richtig zusammen. Das scheint für mich schon im Zentrum des Vampirfilms zu stehen. Das scheint Eggers auch hier ins Zentrum zu rücken. Aber ich finde, er ist nicht ganz auf, er könnte Cronenbergiger, er könnte Verhoeven-mäßiger sein, es könnte doch noch mehr zur Sache gehen, es könnte abstrakter sein, es muss nicht so viel geredet werden, es muss nicht nochmal Willem Dafoe erklärt, was ein Vampir ist und dies und das. Ich merke schon, wenn ich diese ganzen Dracula-Filme so schaue, das ist ein überfrachtetes Genre, weil immer die Frage ist, was nimmt man rein, was lässt man raus, welche Stationen müssen rein, welche müssen raus. Ich finde, Eggers hätte noch ein bisschen abstrakter, erotischer sein können. Man hätte, glaube ich, viele Szenen streichen können, dafür andere reinnehmen. Ich finde, er ist noch nicht ganz auf diesem vielleicht Kunstfilm Richtung Meisterwerk-Level, auf dem man es auch hätte machen können. Für mich ist da viel hängen geblieben. Aber dieses Thema finde ich trotzdem immer stark und deswegen habe ich in diesem Film auch viel gefunden, was ich mochte.
Ich würde mal auf jeden Fall ganz kurz reingrätschen, weil mich würde interessieren, ob wir das quasi in einer ähnlichen oder in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise auffassen. Weil ihr habt jetzt viel von Erotik und Liebe und Verlangen geredet. Und gerade bei Nosferatu und insbesondere bei dem Nosferatu, den wir von Eggers vorliegen haben, habe ich das Gefühl, das sind viel zu positive Begriffe. Also dieses Verlangen und diese Romantisierung des Fremden, der einen aus der Spießbürgerlichkeit rausholt, das sehe ich halt eher bei Dracula. Das sehe ich halt in den Darstellungen von Leuten wie Bela Lugosi, Christopher Lee und insbesondere eben Gary Oldman, der da sozusagen als einsamer Graf durch die Straßen Londons geht und sich quasi da mit Mina in eine Romanze begibt. Und hier, wie auch bei anderen Nosferatu-Filmen, habe ich das Gefühl, es ist so viel animalischer, es ist so viel übergriffiger, es ist so viel destruktiver. Also ich würde über solche Dinge wie Lust und Libido ohne Probleme reden. Also es ist eine Frau, der nicht erlaubt wird, ihre Lust zu zeigen, geschweige denn auszuleben. Und die einzige Möglichkeit ist halt diese, ja, also diese komplett übergriffige Beziehung, die meiner Meinung nach auch von Anfang an gegen ihren Willen passiert, mit diesem Mann. Also klar, sie braucht irgendwas für ihre Sexualität hin kann, aber ich habe das Gefühl, es ist destruktiv, es ist abusive, es ist komplett übergriffig. Nichts daran sagt mir, dass sie quasi wirklich Empathie, Leidenschaft, Verlangen für diesen Mann oder dieses Wesen hat, was in der Nacht die Kinder ihrer besten Freundin auffrisst und sagt, du hast noch 3 Tage Zeit und dann geht's los. Seht ihr das, also seht ihr da wirklich eine genuine Romanze und Zuneigung zwischen den beiden? Weil das habe ich so ein wenig zwischen euren Sätzen rausgehört.
Sehr gut, dass du das ansprichst, weil das geht auch in die Richtung von bestimmten Kritiken, die ich dann jetzt immer wieder mitbekommen habe. Also, dass auch Leute sagen, dass das halt so extrem konservativ ist und trotzdem lustfeindlich und vielleicht sogar frauenfeindlich, eben wie sie da dieser Übergriffigkeit auch erliegen muss im Narrativ des Films. Ich glaube, das macht es sich zu einfach, weil das genau diese Ambivalenz missachtet, die der Film da aufmacht. Also ja, es geht da darum, dass da eine Frau lernt, sich mit ihrer eigenen Sexualität zu beschäftigen und dieses Opfer, was da stattfindet, wenn man es so nennen kann, ist letztendlich ja genau diese Aussöhnung, diese Befriedung, dass dieses triebhafte Seite, der Teil von ihr ist und jetzt kann sie sich ausleben, aber das Verstörende für uns ist ja, dass das der Film halt nicht so zeigt als eine zeitgeistige Emanzipationsgeschichte, die irgendwie sich an dem Sex ergötzt oder das eben als Romanze darstellt, sondern es bleibt eben dieses Bild des Ekels, des Grauens, das da beschworen wird. Aber das ist ja genau der Knackpunkt, den Eggers zeigt, dass dieses Bild halt genau aus diesem Sittenkorsett, aus diesem gesellschaftlichen System kommt, das er uns da vorführt. Und natürlich wird auch für diese junge Frau, die sich ja die ganze Zeit trotzdem versucht, irgendwie anzupassen, die normal sein will, die ja genau nicht als die Wahnsinnige abgestempelt werden will, dass diese männliche Gewalt, die Gewalt, die dieses ganze Weltbild auch mit sich bringt, halt so verinnerlicht ist, dass diese ganze erotische Seite und diese Entfesselung der Lust halt trotzdem bis zum Schluss nur in diesen Bildern der Fäulnis, des Ekels, der Heimsuchung, der Bedrohung stattfinden kann. Also ich glaube, das ist genau die spannende Gleichzeitigkeit, die der Film aufmacht, wenngleich natürlich auch das Ende so ein gewisses Unbehagen zurücklässt, weil es ist ja nun mal, ich hatte da auch im Video drüber gesprochen, was ich gemacht hatte, es ist ja nun mal so, dass zum Schluss trotzdem wieder die Männer übrig bleiben. Man hat auch den Eindruck, dass die männlichen Figuren eigentlich gar nicht verstanden haben, worum es da die ganze Zeit ging und was das eigentliche Problem ist, sondern da wird dann über das Übersinnliche diskutiert und es wird so ein Modernitätsdiskurs angeschnitten, wir sind gar nicht modern und der Aberglaube sucht uns immer noch heim, aber eigentlich haben sie sich mit diesem Geschlechterbild gar nicht aus gesetzt. Und sie sind trotzdem am Ende wieder diejenigen, die da übrig bleiben und jetzt entscheiden müssen, welches System man fortsetzt oder neu errichten soll.
Ich würde auch sagen, dass es eine Offenheit zumindest hat, also wie das zu lesen ist, ob es der Übergriff von außen ist, ob es eine Begierde von innen ist, weil der Film das ja auch sagt, ne? Also sie sagt doch sogar diesen Satz, weiß nicht mehr genau, wie er ist, aber kommt quasi die Dunkelheit von within or from beyond, so ungefähr. Das ist ja quasi, glaube ich, der Satz, mit dem man diesen Film lesen muss, also das Böse oder das Verlangen oder keine Ahnung was, woher kommt das? Kommt es von innen oder kommt es von außen? Also hat sie das auch, wir sehen ja am Anfang, wie sie mit der Nicholas Holt-Figur dann da auch so wilden Sex irgendwie nochmal will, bevor der auf Arbeit muss quasi so, was ja sicherlich auch irgendwie zu der Zeit nicht, also dieses große Verlangen, das die Frau zeigt, da sich vielleicht nicht so geziemt hat so ungefähr. Also, und da ist die Frage, am Ende, hat sie das schon? Nee, am Anfang, als er gerade losgeht, da haben sie Sex.
Ich denke an die Szene, wo sie quasi nachher diesen super krassen Breakdown hat, den ich auch irgendwie sehr intensiv gespielt finde, wo sie zu ihm sagt, du kannst mich nicht so befriedigen wie er. Und wo es dann quasi auch nochmal losgeht.
Ja, genau. Aber das sind alles, genau. Also ich würde sagen, der Film setzt das am Anfang, ganz am Anfang, ne, als es die Szene mit Nosferatu gibt. Da ist die Frage, wird es da geweckt bei ihr oder wird es ihr eingepflanzt quasi? Ist es eine abusive Relationship oder was ist das eigentlich so? Dann gibt es die Szene mit Nicholas Holt, die ihre Sexualität irgendwie zeigt. Dann gibt es später dann noch Szenen, dann gibt es die, wo sie dann quasi so wie vor Nosferatu Sex haben, um irgendwie so zu zeigen, wir können es quasi genauso krass in dieser Beziehung machen, wie wir es im Außererotischen machen können. Und dann gibt es, da müssen wir jetzt kurz mal so spoilern, also wenn ihr den Film noch sehen wollt, dann geht gerne rein, denn ich spoiler jetzt mal diese letzte Szene. Dann gibt es die Szene, wo Nosferatu dann zu den am Ende kommt, an Tag 3. Wir sehen das aus dem Stummfilm, diese Shots mit der Hand über der Wand und sowas, mit den Schatten werden nachgespielt. Und da habe ich richtig gemerkt, so, also es war totenstill im Kino. Die Leute wussten nicht, was passiert da jetzt. Und dann entscheidet sich Eggers ja dafür, dass er das tatsächlich so ein bisschen Body-Horror-mäßig dann so, auf einmal sehen wir die Figur, wirklich diesen Mann, wir sehen diesen Sex. Wir sehen dann auch in einem tollen Shot, finde ich, wie er da wirklich elendig verendet im Sonnenlicht. Und dann kommt ja die Willem Dafoe-Figur rein und sagt jetzt, sie hat sich quasi geopfert. Und ich will schon stark machen, dass diese Szene also zumindest eine Offenheit hat, wenn nicht sogar eigentlich für mich die schönere Lesart ist, sie wollte das wirklich. Also sie hat sich dann doch der Lust untergeben am Ende. Und die Lesart quasi, sie hat sich jetzt geopfert für die anderen quasi. Sie hat jetzt diesen Sex auf sich genommen, um sich zu opfern. Finde ich nicht so stark. Deswegen, das legt leider die Willem Dafoe Van Helsing-Figur nahe, dass es so zu lesen ist. Deswegen fand ich das ein bisschen ärgerlich. Aber dass da ein erotisches Begehren auf jeden Fall in dieser Figur ist und dass es nicht nur von außen quasi kommt, würde ich sagen, ist schon so ein Grundthema des Films.
Nee, also 100%. Also erotisches Begehren auf jeden Fall, aber quasi mein Aufschlag wäre, und da habt ihr recht, man kann irgendwie über verschiedene Sachen reden. Ich glaube, es steht auch eine ganz starke Lesart, was halt irgendwie traumatische sexuelle Erlebnisse in der Jugend und verdrängte Traumata angeht. Also quasi, dass das alles sozusagen eine Allegorie eben auf sexuelle Übergriffe in der Jugend ist und wie du quasi von den Leuten, die dir Leid angetan haben, nicht loskommst, wie du als Erwachsenen psychologisch bearbeitest. Aber wenn wir quasi auf diese feministisch-weiblichen Lesart bringen, finde ich, der Film ist auf jeden Fall nicht empowernd, aber halt ganz stark gegen das Patriarchat, weil ich sehe hier eine junge Frau, die sexuelle Gelüste hat und die einfach keine Stimme hat in dieser Welt. Niemand glaubt ihr. Ihre Freundinnen verstehen sie nicht. Alles, oh ja, das ist die Sache, das macht Gott alles mit uns. Das ist all right. Ihr Mann geht quasi weg entgegen ihrer Ratschläge. Das Monster aus ihrer Kindheit sozusagen kommt zurück und will sie sozusagen sich untertan machen. Und sie hat halt dieses Verlangen in sich, was nirgendwo hin kann in dieser komplett repressiven männlichen Welt. Und da macht sie für mich eben ab dem zweiten Teil des Films, wo wir in Wiesburg wieder sind, eine Wandlung durch, dass sie das eben, ich will nicht sagen weaponized, aber plötzlich bekommt sie eine Stärke. Plötzlich stellt sie ihren Mann zur Rede. Plötzlich kommt Orlok in ihr Zimmer und sie bietet ihm die Stirn. Also da ist eine neue Stärke von dieser in der ersten Hälfte fast passiven Figur. Und trotzdem ist natürlich in meiner Lesart eine komplette Tragödie. Yannick, das, was du gerade angesprochen hast. Also meiner Meinung nach sagt sie nicht, oh, ich möchte jetzt meine romantischen Gelüste mit diesem Orlok ergründen, sondern sagt, ich werde jetzt mal Sexualität benutzen, um ihn umzubringen, damit ihr eure Ruhe habt, so nach dem Motto. Also eine ganz, ganz negative, destruktive Welt, die auf sie einwirkt und die eben im Endeffekt, wie du eben gesagt hast, darauf hinarbeitet, dass die Männer, quote unquote, den Tag gerettet haben. Die sind durch, Willem Dafoe darf halt die den Endmonolog halten und ja, wir haben das gemacht und jetzt ist wieder das Sonnenlicht und alles sozusagen über den toten Korpus einer jungen Frau, die da halt wie auf ein Ölgemälde aufgebahrt liegt. Also, wie gesagt, ich glaube, der ist philosophisch genug, um halt verschiedene Sichtweisen zu haben, aber das wäre sozusagen mein Aufschlag für diese Thematik.
Absolut, das endet mit so einem Gefühl der Hilflosigkeit auch für uns als Publikum, weil genau dieses, was du besprochen hast auch, also das endet wieder mit diesem Mansplaining, wenn man es so nennen will. Aber das heißt, das schließt ja nicht aus, dass da trotzdem eine Kritik mitschwingt. Und ich finde es einfach auch clever konstruiert, dass gerade auch die Familie von Aaron Taylor Johnson da so eine prominente Rolle zugewiesen bekommt, wo man erstmal gar nichts Böses vielleicht vermutet. Und ich finde das auch so wahnsinnig kurios, dass ausgerechnet über diesen Handlungsstrang mit am meisten so im Netz diskutiert wurde, weil es ja da diese Szene dann in diesem kleinen, in dieser Grabkammer gibt, wo dann also absurdeste Takes rausgehauen wurden, der Film würde jetzt Nekrophilie verherrlichen. Und dann gab es so Takes, wo dann immer wieder geschrieben wurde, dass Aaron Taylor Johnson ja so eine liebe Figur wäre, wo ich mir denke, ja, das ist ja genau diese spannende Gleichzeitigkeit, dass der als so eine liebende, fürsorgende Figur gezeichnet wird und trotzdem sehen wir von Anfang an, dass er halt genau Teil dieses Problems ist und dass diese ach so gefestigte Familie, die da als Ideal uns vorgestellt wird, halt auch mit Grund dieses ganzen Übels ist und dass er das halt auch nicht versteht innerhalb des Films. Also das finde ich durchaus raffiniert und ich finde auch, dass Eggers da dem Publikum viel zutraut, das auch lesen zu können und reflektieren zu können. Und ich glaube, das würden andere Filmemacher bedeutend plakativer noch irgendwie in so eine Belehrung umwandeln. Und ich finde das schon sehr spannend, dass er das nicht macht, sondern dass er uns so viel zumutet, das auch zu verstehen oder vielleicht auch misszuverstehen, wie ich mal sagen würde, was dann auch teilweise passiert in meinen Augen.
Ja, muss da noch was gesagt werden zu dem Film? Wir kommen so ein bisschen zum Ende, würde ich sagen. Gibt es noch Dinge, ich meine, den Sexualität-Engel haben wir jetzt ein bisschen versucht zu erklären. Gibt es noch andere, vielleicht thematische Sachen oder filmische, die ihr irgendwie bemerkenswert hier fandet?
Wie gesagt, also ich hatte einfach eine sehr gute Seherfahrung, was den Film angeht. Und trotzdem sehe ich eben, dass die Themen, die da sind, nicht in detailgetreuer Tiefe behandelt werden. Dass eben hier und da durch seine traditionelle Art, auch wenn ich die interessant finde, einfach auch modernen Sehgewohnheiten entgegengesprochen wird. Ich finde, wie bei allen Nosferatu-Filmen kann man sich halt auch hier wieder fragen, gibt's hier eine gewisse Xenophobie, die mitschwingt? Gibt's quasi ein, also wie gesagt, bei den älteren, also insbesondere bei den 22er Nosferatu-Filmen ist es halt ein mega großes Thema, wie sehr das quasi Angst hat vor den Außenstehenden. Und ich hätte mir auf jeden Fall auch vorstellen können, dass er an einigen Ecken und Enden so ein bisschen weiter geht, dass er eben mit diesen spannenden und aktuellen Themen, die da drin sind, noch einfach einen Schritt nach vorne geht. Und was ich halt als, ich möchte nicht sagen interessante Leerstelle, aber sozusagen als auffällige Leerstelle empfinde, ist, dass eben die beiden anderen Nosferatu-Filme wirklich auch meiner Meinung nach viel mit der Politik ihrer Zeit zu tun haben, mit der Verarbeitung von großpolitischen Ereignissen. Und da habe ich mich hier gefragt, ob Eggers da irgendwas mitmacht. Also ist es abgesehen von der oppressiven Rolle des Patriarchats gegenüber Frauen allgemein, gibt es hier Lesarten, die mit der Weltpolitik zu tun haben, vielleicht mit der US-Politik, mit dem, was gerade passiert, weil das für mich auch wirklich ein Teil von der Nosferatu-DNA ist, die ich hier erwartet hätte.
Das fand ich bei dem Kinski-Herzog-Film stark, dass da also diese Pestsache, dass dann irgendwann so diese Figuren da ja so auf diesen Tischen essen und überall sind die Ratten so da drum herum. Also da waren wirklich so Bilder, die mich wirklich auch
albtraumartig
erstaunt haben. Ich finde auch, man merkt bei allen eigentlich Dracula-Verfilmungen, auch wenn die so zum Schloss kommen, da hat jeder Regisseur, jede Regisseurin Bock drauf. Da kann auch jeder was mit anfangen, habe ich das Gefühl. Also diese Szene so, es geht jetzt zum Schloss, wie ist das aufgebaut, was ist mit der Kutsche und so, das ist eigentlich fast in jedem Film irgendwie ganz gut. Das wurde ja auch gelobt. Ich finde es dann immer eher interessant, was passiert so in den, im späteren Teil eigentlich so. Was schafft man da noch so für Bilder irgendwie so zu finden und für Ideen zu finden? Und da habe ich bei Eggers so ein bisschen das Problem, dass ich finde, er muss sich ein bisschen entlanghangeln hier auch wieder an dieser Nosferatu-Geschichte. Das ist schwierig, sicherlich so einen Film zu machen, aber ich hätte mir da gerne doch ein bisschen mehr Stringenz gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob wir die Van Helsing-Figur überhaupt gebraucht haben, wirklich in diesem Film. So viele Sachen, die hier so drin sind, habe ich so das Gefühl, da muss man jetzt halt auch hin. So, man braucht den dann halt, das ist dann halt Willem Dafoe. Ich finde auch Eggers in diesem Film keinen guten Schauspielführer. Also ich habe immer so das Gefühl, jeder spielt so in seinem eigenen Film mit. Ich fand, habe ich nicht so oft gelesen, den Take Nicholas Holt, furchtbar in diesem Film. Also ich fand der, ich hätte gerne Harry Styles, muss ich sagen, gesehen, der ja angedacht war. Oh, wenn man Gott, so mit Lily Rose Depp und Harry Styles so zwei so super so up-and-coming in der Popkultur verankerten Leute gehabt hätte. Mein Problem ist natürlich, ich habe vor 2 Tagen Renfield geschaut, wo Nicholas Holt ja auch schon Draculas Anhängsel spielt. Ich finde, naja, ich finde halt, dass was man schon sagen muss, also Lily Rose Depp mit ihrem sicherlich gebotoxten Gesicht und Nicholas Holt mit seinem Gesicht, als käme er gerade aus so einem Marvel-Film oder sowas, ist natürlich funny in so einem Historienfilm, wo das immer auf diese Akkuratesse ankommt. Also das finde ich halt schon auch witzig bei Eggers, dass man so merkt, ah ja, hier ist jetzt der Willem Dafoe Comic Relief und hier ist jetzt der dösbadelige Nicholas Holt und hier ist jetzt die für mich erstaunlich gut spielende Lily Rose Depp, die fast mit diesen eingefallenen Wangen sowas Skelettartiges fast hat, ne? Also wie es, weiß ich nicht, Michael Jackson früher auch so hatte und so. Ich fand sie ganz gut hier. Aber ich finde, es ist irgendwie so eine Mischung aus super vielen verschiedenen Arten von Gesichtern. Manche Leute sehen viel zu modern aus irgendwie für dieses historische Setting. Manche spielen interessant, andere spielen, finde ich, furchtbar. Also das ist was, was mich dann auch oft so ein bisschen rausgeholt hat. Die politische Ebene aber, die du ansprichst, das würde mich auch tatsächlich mal interessieren. Also es kommt ja dann auch die Pest quasi mit Dracula zusammen. Die Gesellschaft irgendwie wird korrumpiert. Ich finde das hier schon mit dieser Hand, die über die Stadt kommt, so, dass quasi so dieses Begehren, wenn diese eine Frau sich umentscheiden würde, würde dann quasi das ganze Patriarchat, die ganze Gesellschaft auf einmal auseinanderbrechen, so braucht es quasi nur diese eine Ursünde oder positive Urtat, bis auf einmal das Ganze in sich zerbricht. Das finde ich schon auch stark, auch wenn ich nicht finde, er macht so viel hier daraus. Andere Sache wäre natürlich der Klassenangle auch so ein bisschen noch, ne? Also Nicholas Holtz Figur ist ja immer eine, die quasi aufsteigen will in der Gesellschaft, die nicht super arm ist, aber die auf jeden Fall mehr möchte. Und dann haben wir natürlich immer diese aristokratische Figur, diese Reichen, die sich quasi so ein bisschen verschwören. Wir haben den Vampir auch als Bild für den Kapitalisten. Wir hatten noch den Radelmeier-Film oder Blutsauger. Mhm. Und wir kriegen ja auch noch hoffentlich dieses Jahr Radu Judis Dracula-Film. Also mal schauen, was dann aus der rumänischen marxistischen Perspektive draus gemacht wird. Aber so viel war dann für mich hier gesellschaftspolitisch neben dem ganzen Begehren Sachen nicht so zu holen. Yannick, hast du hier noch was gesehen?
Ja, das bleibt sehr vage und das sind ja im Grunde genommen also alles der Kapitalismus oder ob man das wieder auch mit Siegfried Krakauer mit dieser Tyrannenfigur und die Faszination, aber auch die Angst vor dem Autoritären, die da irgendwie über die Welt herfällt, das sind halt Sachen, die sind in allen bisherigen Verfilmungen drin gewesen, die kann man noch hier reinlesen. Ich würde aber zustimmen, das würde ich vielleicht auch als Kritikpunkt lesen, dass er aus diesen Facetten jetzt nicht allzu viel macht, sondern die sind da auch mit angelegt und reingepackt und die ganze Situation ist ja so, ja, allegorisch offen auch gehalten, trotzdem, dass man die da mit reinlesen kann, aber da wird jetzt nicht allzu viel weitergesponnen. Auch diese Klassenfrage von der Abhängigkeit in diesem ökonomischen Betrieb und diese Ergebenheit gegenüber dem Chef oder auch diese Idee des Autoritären und des Machtgefälles wird ja dann auch nochmal, also selbst auf diese Nock-Figur, also die Figur des Chefs übertragen, der dann auch der wieder rentiert zu dem Grafen rennt und sagt, benutze mich, also wo das dann wirklich, also so sadomasochistische,
das liebe ich, aber dieses, ich hätte der König der Ratten werden sollen oder sowas, bekommt. Das finde ich auch, ja. Das fand ich auch hier wieder stark, ja, diesen Monolog.
Ja. Also was ich noch überlegt habe, ob das quasi da drin ist, weil es ja eben stark um diese Idee geht, auch dass die alten Mächte im weitesten Sinne zurückkommen. Wir haben da diese Szene.
Ja, der Ab, genau.
Genau, in den Karpaten, mit wo da irgendwie die Reisenden ein Ritual durchführen. Und wir haben vor allem, also das fand ich irgendwie, ist mir in Erinnerung geblieben, dass das Orlok so sagt, oh, super, dass ich nach Wiesburg komme, wo die Leute gar nicht mehr wissen, was halt so Folklore bedeutet, so nach dem Motto. Also wo wir den Subtext bekommen, oh, hier ist eine alte Macht, die quasi in eine ignorante Moderne stößt.
Er ist wieder da, so ein bisschen, ne? Ja.
Genau, richtig. Genau. Und da habe ich überlegt, ob da halt eben was ja auch in Reihe mit dem originalen Nosferatu von Murnau stehen würde, ob hier quasi die Anfänge einer faschistoiden Weltordnung oder die Rückkehr dieser faschistoiden Weltordnung gezeigt wird. Dass quasi eine Moderne, die sich sicher wähnt, von quasi den alten, den konservativen Mächten verschlungen wird. Aber auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie viel Wasser das trägt.
Ja, stimmt, über die Vasallen des Kapitals natürlich dann auch, ne? Also er hat dann ja, er ist ja schon, ne, in diesem, mit der Renfield-Figur quasi schon verbunden und ja.
Und eigentlich auch mit dem Räder, nicht wahr? Also der bringt ja sozusagen durch den Reichtum seiner Schifffahrt das Ganze quasi da vor Ort.
Und man hat ja die Pest an Bord, ja, die schwarze Pest. Mhm. Die schwarze Pest haben wir ja bald auch wieder an der Regierung. Moment mal, Friedrich Merz?
Ja, und diese
der sieht mehr wie der klassische Nosferatu aus als Bill Skarsgård.
Ich sehe kein Bodyshaming, aber ja, ich will trotzdem, ja, okay, aha. Vielleicht ist das, ja, vielleicht also erwartet uns noch der dritte Vampirfilm dieses Jahr dann, ja.
Ach Gott. Ja, diese ganze Frage der Religion und des Aberglauben und des Okkulten, auch das ist so was Zeitloses, was da rausgearbeitet wird, was dann wiederum sehr gut in dieses heutige sogenannte postsäkulare Zeitalter passt. Also wo man nicht einfach nur davon redet, dass irgendwie Religion zurückkehrt, sondern sie war halt irgendwie nie weg und man hat es vielleicht nur verdrängt und sie hat sich in ganz viele neue Formen auch verwandelt, ist in Strukturen eingesickert und diese eine gewisse Angst vor auch so einem starren religiösen Fundamentalismus, der sich auf einmal wieder über die ganze Welt drüber wölbt, das schwingt da alles mit und das ist da alles drin. Auch das ist was schon der alte Nosferatu aus der Weimarer Republik hatte. Aber ja, Eggers führt das halt alles nochmal vor. Also das sind all diese Deutungsschichten an diesem Dracula-Nosferatu-Stoff, haben wir nochmal einmal gebündelt, zusammengeschnürt und da können wir uns jetzt alle was rauspicken, was uns beliebt. Wenngleich ich das gar nicht so negativ frame würde, sondern wir haben jetzt auch lange drüber gesprochen. Ich finde schon, dass er gerade halt diesen Aspekt der ambivalenten Erotik, das ist sein Alleinstellungsmerkmal und das hat ja auch den anderen, das hebt ihn von den anderen beiden Filmen ab.
Ich will das schon jetzt nochmal auch kritisch stark machen, wenn wir auf die Zielgerade einbiegen, dass ich sage, das reicht mir nicht. Also es hätte noch mehr Sex, mehr Verruchtes hier geben können. Man hätte vieles, glaube ich, rausstreichen können. Man hat natürlich wirklich diese Ebene, dass diese Kommunikation zwischen Ellen und Nosferatu schon von Anfang an da ist. Das ist wahnsinnig stark. Gleichzeitig muss man sich immer durch dieses Bram Stoker-Buch noch hangeln. Wir brauchen die Ratten auf dem Schiff, wir brauchen dies und das. Es ist sicher so, dass das Buch an sich diese Offenheit eben schon hat. Ich weiß noch nicht, ob man in jeder Verfilmung die dann doch wieder so reproduzieren muss. Also für mich ist das formal irgendwie nicht stringent genug, weil es auch in diesem, er hat diesen Formalismus Hang, ne? Dadurch sieht aber auch irgendwie jedes Bild gleich aus und es ist nicht so, dass eine Thema, das so perfekt sich an die anderen so anschmiegt. Also ich sehe in diesem Film noch so einen viel, viel besseren Film, der aber, ich weiß nicht, ob es wegen des Studios, wegen Eggers selbst, der irgendwie nicht so ganz zusammenkommt. Also ich habe noch Hoffnung, wir werden noch viele Dracula-Filme sehen und ich finde ihn trotzdem stark aufgrund dessen, was er macht. Und ich sag auch, man muss den jetzt schauen. Also jetzt ist wirklich die Zeit, finde ich, Nosferatu im Kino schauen, die alten Nosferatu-Filme schauen, Katz abonnieren, damit man das Nosferatu-Special hören kann. Nee, aber ich finde, das ist jetzt mal doch ein Moment. Das ist jetzt nicht so, dass wir dauernd eine Nosferatu-Verfilmung kriegen. Klar, Vampirfilme gibt es viele, aber ich finde irgendwie, das ist jetzt mal so ein Kinomoment. Die Kinos sind voll, da sind unterschiedliche Generationen drin. Es wird geschluchzt, es wird gelacht. Leute finden den Film furchtbar, Leute finden den Film toll. Man kann darüber reden, man kann da mit Freunden sich den Stummfilm, vielleicht hat man noch nie einen Stummfilm gesehen oder so, den mal anschauen. So, das ist jetzt, finde ich, mal der Moment, das zu machen und diese Welle mitzureiten. Und ja, auch wenn man Eggers nicht mag, die 12 Euro soll er doch haben. Und ich finde, das ist jetzt mal ein Kinomoment, oder? Das ist einfach mal was, deswegen sage ich, den kann man schauen, obwohl ich sage, ich finde ihn in Teilen wirklich auch nicht so gelungen. Aber Yannick, muss man Nosferatu von Robert Eggers gesehen haben?
Wenn ich es mit den vorherigen zwei Filmen vergleiche, würde ich sagen, man muss ihn nicht gesehen haben. Ich empfehle es trotzdem sehr. Ich empfehle es gerade, den im Kino zu sehen, weil halt gerade dieses Spiel mit den Schatten und so weiter, das kommt halt nun mal da im großen Kino am besten zur Geltung und in diesem dunklen Saal. Deshalb, ja, man kann sich den sehr gut ansehen. Das ist ein schöner Gruselfilm, der halt, wie gesagt, alles nochmal zusammenfasst, was spannend an diesem Stoff ist, und das ist einfach ein guter Türöffner, glaube ich. Also wie du sagst, der macht vielleicht Leuten lustig, jetzt zum ersten Mal in diesen Stoff reinzuarbeiten, sich auch diesen Stummfilm nochmal vor Augen zu führen, und dann kann man wunderbar miteinander vergleichen. Ich finde, wie erwähnt, der fällt hinter Murnau und Herzog etwas ab, aber gerade was so die Faszination und diese Abgründigkeit angeht, finde ich dann doch, dass er denen gar nicht allzu viel nachsteht.
Also für mich sind die drei Nosferatu-Filme und vielleicht sogar in Ansätzen Shadow of the Vampire, der ja so ein Pseudo-Nosferatu-Film ist, tatsächlich total faszinierend, weil ich immer eine genuine Vision sehe. Also die erzählen zwar die gleiche Geschichte, aber bei Murnau und bei Herzog kommen da so unterschiedliche Blickwinkel auf diese Story zum Tragen. Und bei Eggers finde ich auch. Also alle drei Filme sagen so viel über die Visionen aus, die dahinter stehen. Und ich glaube, egal was man dem Film vorwerfen kann, es ist Eggers Vision. Also wie er halt mit seiner Visualität arbeitet, wie er sich dieses Ensemble zusammenstellt aus Leuten, die halt auch Verbindung zu anderen Dracula-Stoffen hatten. Also Defoe, haben wir schon mal gesagt, hat schon mal auch Max Schreck-Nosferatu gespielt. Also alles an diesem Film wirkt halt für mich wie ein komplettes Leidenschaftsprojekt, wo halt Eggers wirklich im Sandkasten mit einem großen Budget spielen konnte. Und das wäre für mich so ein bisschen das Make-or-Break. Also Nummer eins, findet man die Eggers-Sachen gut, will man sich vielleicht einmal ganz kurz Switch anschauen. Und wenn man dann sagt, wow, mal schauen, was der halt so bei den großen Budgets macht, dann sofort eine Karte für Nosferatu holen. Oder Nummer zwei, wenn man das nicht machen will, hat man Lust auf diesen wirklich sehr traditionellen Gothic-Horror-Vibe. Ist halt so die Idee Dracula und so wirklich Dracula, die alte Geschichte, so aufgemacht auf großer Leinwand in 2025 zu sehen. Ist es was, wo man anfängt zu gähnen, oder ist es was, was man irgendwie angenehm schaurig findet? Und wenn letzteres der Fall ist, here you go. Also wie gesagt, was diese Art von atmosphärischen Film angeht, kann man, glaube ich, da nichts falsch machen. Und ich finde es halt nur seltsam, wenn man da reingeht zum Hate-Watching, um sich über den dicken, buschigen Bart lustig zu machen. Aber allen anderen, also Horror-Fans oder Menschen, die irgendwie einfach sehen wollen, was Eggers den Stoff hinzuzufügen hat, werden hier, glaube ich, eine gute Zeit haben.
Ja, im Sandkasten mit riesigen Budgets entsteht ja nicht immer Kunst, das weiß auch Denis Villeneuve, aber Nosferatu ist jetzt in den deutschen Kinos zu sehen. Und ja, wir haben darüber gesprochen. Nice. Habt ihr sonst irgendwas gesehen, was ihr hier empfehlen wollt oder nicht? Ich habe A Real Pain gesehen, diesen Film von Jesse Eisenberg, gedreht zusammen mit Kieran Culkin, wo die beiden zwei jüdische Cousins sind sie, glaube ich, spielen, die dann auf so einer Tour durch Polen sind, ne, mit so einem Touristenführer, und sie gehen durch die verschiedenen, durch jüdische Viertel in manchen Städten und so eine, ja, eigentlich seltsame Art von Industrie, die es gibt, ne? Diese so Holocaust-Gedenkindustrie. Und das hätte irgendwie richtig was werden können. Ich finde, der Film ist sehr in seiner sundanceigen Quirkigkeit irgendwie so verhaftet, diese beiden Charaktere immer wieder so voneinander abprallen zu lassen. Also ich sehe da auch einen Film, der irgendwie größer und wahrhaftiger hätte sein können und fand den in Teilen dann so ein bisschen ärgerlich, aber sicherlich auch nicht schlecht, den mal zu schauen und darüber zu sprechen. Und dann habe ich Mars Express noch nachgeholt und wollte einfach bei diesem Film sagen, dass ich doch erstaunt war, wie sehr der an Ghost in the Shell erinnert. Also dass tatsächlich diese Ermittlungsgeschichte auch mit diesem ungleichen Ermittlerduo und so da im Mittelpunkt stand. Deswegen würde ich auch empfehlen, sich den mal anzuschauen, wenn man so Ghost in the Shell und natürlich diese alte franco-belgische Animation noch mal sehen möchte. Janik, hast du irgendwas zu empfehlen?
Also A Real Pain würde ich schon mal nicht empfehlen. Den fand ich ganz fürchterlich. Aber
das ja, sag mal Rande. Kurz. Genau, ich habe auch schon ein bisschen ausgeführt. Was fandst du da so schlecht dran?
Ach, ich fand einfach, dass das den Themen gar nicht gerecht wird. Und also allein diese Szene, diese große Sequenz, auf die es dann zusteuern soll, wenn sie in diese Gedenkstätte reinkommen, in das Konzentrationslager. Und dann gibt es irgendwie einmal eine Panoramaaufnahme, dann sind sie irgendwie im Krematorium, dann gibt es eine Nahaufnahme, er weint und dann, okay, gehen wir weiter. Also auch, dass selbst diese Sequenz in so eine touristische Logik dieses Films eingeordnet wird, fand ich grauenvoll. Und auch, wie diese psychische Konflikt von dieser Kieran Culkin-Figur dann fast niedergemacht wird im Laufe des Films. Also so nach dem, mit diesem Unterton, raff dich mal, deine Oma hat es noch schlimmer als du. Das fand ich so dermaßen geschmacklos für die Realitätsebene der Gegenwart, aber auch für die der Vergangenheit, die da irgendwie therapiert werden soll. Ich fand das ganz schlimm. Also das ist wirklich ein Film über den Holocaust für Disney Plus. Anders kann ich das nicht sagen. Also ganz schrecklich.
Total. Gleichzeitig ist es ja auch so eine komische Disney Plusigkeit, mit der dieses Thema dann oft auch aufgearbeitet wird und auf solchen Touren war man vielleicht auch selbst schon mal als Kind und so. Deswegen finde ich irgendwie das so Setting irgendwie ganz interessant, aber ich finde auch, es kommt dann irgendwie doch nur so ein, ja, irgendwie doch ärgerlicher Film am Ende bei raus. Aber mal schauen, ob wir den noch bei den Oscars und so erleben dürfen oder müssen. Aber ich bin ja reingegritscht. Was willst du empfehlen oder wovon willst du noch abraten?
Nee, genug abgeraten für heute. Ich empfehle La Cosina. Der läuft jetzt seit dieser Woche in den Kinos. Nosferatu zwar auch sehr gut, aber ich würde inzwischen sagen, dass das schon der spannendste Kinostart in diesem Monat ist, bei dem ich auch meine Meinung noch mal ganz schön geändert habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir im letzten Berlinale-Podcast überhaupt größer über den gesprochen haben. Aber wenn, dann ist er doch recht untergegangen und der hat mich beim zweiten Sehen dann sehr beeindruckt. Das ist ein weiteres Küchendrama, von denen es einige gab in den letzten 2-3 Jahren, auch sowas wie The Bear, The Menu und so weiter, wo quasi der Alltag in so einer Fastfood-Küche in New York erzählt wird und da ein Blick auf eine Liebesgeschichte und die Ausbeutungsverhältnisse und wie man da mit Migranten umgeht, die da halt reinkommen und irgendwie schuften müssen und man macht ihnen leere Versprechungen und wie das zusammengerafft wird, das ist so dermaßen aufgedreht in seiner formalen Gestaltung, auch das ist sehr oft selbstverliebt in diesen großen künstlerischen Gesten und dann gibt's die große Plansequenz im Mittelteil des Films, wo dann das alles in der Küche eskaliert und den Bach runtergeht, kann man sicherlich auch angreifen, aber für mich hat es auch extrem viel Sinn ergeben, wie er diesen Film aufbaut, auch formal, und das ist ein sehr eindrucksvolles Kinoerlebnis und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, den im Kino zu sehen, weil das ein Film ist, der auch so eine große affektive und eine emotionale Bandbreite abdeckt und so viel, was da irgendwie mit dem Medium angestellt wird, das ist schon ein sehr beachtliches Werk. Und da kann ich eigennützig natürlich auch nochmal auf meinen Kanal verweisen, denn gibt's darum, dem habe ich mein Video diese Woche gewidmet.
Genau, auf jeden Fall. Also jetzt abonnieren. Macht jetzt die App auf oder YouTube, ne, irgendwo und jetzt mal den Kanal abonnieren. Jetzt abonnieren.
Und dann in Nosferatu.
Nein, doch, stimmt, ich habe mich ja dafür ausgesprochen. Doch, ja, muss mal reingehen. Ja, Christoph, hast du noch was zu empfehlen?
Ja, also ich würde tatsächlich mal aus der Vergangenheit tatsächlich noch mal Shadow of the Vampire ein bisschen stark machen, weil über den haben wir es nur ansatzweise geredet. Auch ein 25 Jahre alter Film mittlerweile, aber mit Willem Dafoe und John Malkovich über die Entstehungsgeschichte oder über eine fiktive Entstehungsgeschichte von Nosferatu. Und habe ich lange nicht mehr gesehen, fand ich doch wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe kinomäßig Anora endlich nachgeholt, den ich letztes Jahr verpasst habe und hatte ein echt schönes Kinoerlebnis. Also das, da gab es ein paar Sachen, wo ich vor Wut die Fäuste geballt hat, aber auch sehr viele Momente, wo ich wirklich schallend gelacht habe. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Film mich so auf eine emotionale Achterbahn schicken kann. Und ich habe die Saat des heiligen Feigenbaums auch leicht verspätet, aber endlich gesehen und bin sehr angetan. Und ich hoffe, dass der die Nominierung für besten fremdsprachigen Film bekommen wird. Vielleicht sogar einen Preis. Also den fand ich sehr intensiv, sehr spannend. Die Entstehungsgeschichte, also dass der quasi auch in großen Teil in Iran gedreht wurde und versucht wurde, den Regime da aus dem Weg zu gehen, wegen der kritischen Themen, macht die ganze Sache natürlich nochmal ein bisschen brisanter. Also das ist einer, den ich wirklich sehr, sehr spannend fand, im Kino zu sehen. Und von der ich hoffe, dass er noch ein bisschen Aufwind bekommt. Und das Letzte, was ich habe, ist quasi ein aktueller Programmhinweis. Ich habe immer noch meine Kinoreihe, die ich hier in Hamburg mit der Hochschule für Musik und Theater mache. Und da zeigen wir Ende dieses Monats am 29.01. im Metropolis Kino Der dritte Mann in der restaurierten Originalfassung mit so ein bisschen Gerede über die Musik und die Hintergründe. Und auch das irgendwie ein total spannender Film mit einem Hintergrund, wann und wie der gedreht wurde. Also wer den noch nicht kennt, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, finde ich.
Alles klar, dann haben wir das auch. Nächste Woche hören wir hier Arabella, die mit zwei Leuten über Queer, den neuen Guadagnino-Film, spricht. Und dann, genau, gehen wir schon auf die Berlinale zu, auf die Oscars. Bin jetzt auch Berlinale akkreditiert, also das heißt, ich bin da mal, wer hätte das gedacht, nach den letzten Jahren. Genau, da ist ja der Wettbewerb auch noch nicht angekündigt. Wir sind mal gespannt. Yannick, Christoph, vielen Dank für eure Zeit und das Trauern um David Lynch und das Sprechen über Nosferatu.
Gerne. Jawohl, sehr gern.
Tschüss.
Genau. Wir hören uns dann hier alle in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann.
Tschüss.